Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Ja, das hört sich jetzt alles so ein bisschen hoppla hopp hier an, ne? Also ich habe gerade noch so Loma geupdatet, weil ich dachte, meine Maus funktioniert dann wieder. Ich habe so eine Magic Maus von Apple und irgendwie funktioniert die nicht mehr. Und dann habe ich gelesen, man sollte mal das neue Update machen, dann würde die funktionieren. Und jetzt macht meine Kamera aber Mucke. Murks, ja. Meine ich.
Also ein interessantes
jetzt
Prinzip.
Ich
kenne das immer nur so, man macht ein Mac-Update und dann funktioniert was nicht danach.
Ja, die Kamera.
Ja, genau.
Aber es funktioniert die Kamera nicht und die Maus funktioniert auch immer noch nicht.
Okay, das ist super.
Aber vielleicht liegt es auch an der Maus.
Win-win-Situation.
Ja, und du hast irgendwie noch Stream Deck geupdatet, ne?
Es gab für Discord gab es ein Update. Und dann findet das Stream Deck Discord nicht mehr, weil Discord sich nicht irgendwie standardmäßig nach Programme, keine Ahnung, schieß mich tot installiert, sondern irgendwo in irgendwelche obskuren Windows-Pfade und dann auch je nach Version den Pfad wechselt, was ganz merkwürdig ist. Also irgendwie Version so und so hat einen anderen Pfad als Version davor. Und dann muss man das alles wieder manuell suchen, hatte ich jetzt gerade keine Lust zu, deshalb habe ich mir das hier fest gerade hingelegt, das Profil. So, okay, jetzt funktioniert es auch.
Ihr hört schon wieder sehr, sehr viele technische Probleme am frühen Morgen.
Ja, das ist immer beste Voraussetzung.
In meinem Urlaub, beste Voraussetzung, ja. Ich würde sagen, legen wir los.
Ja, machen wir das.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 182, eine ganz spezielle Episode für mich als Blink-182-Fan.
Stimmt.
Ganz besondere Episode. Wobei ich jetzt neulich gesehen habe, es geht so ein Meme rum, da steht, ist so ein Bild von einem Autoradio, also von dem Display und dann da spielt gerade All the Small Things und dann steht oben drüber Oldie. Das war schon hart.
Wann kam das raus?
25 Jahre. 99. Also ich meine,
krass.
Die fast 25 Jahre, also dann schon von Oldie sprechen muss. Naja.
Ah, ist ja lustig, ich habe auch einen Referenztrack aus dem Jahre 99 dabei.
Ja, ich auch.
Oh
ja.
Was ist denn hier los? Das war nicht mal abgesprochen.
Also irgendwie, okay, alles klar. Naja, erstmal hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz.
Ja, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ich spreche einfach mit dem schönsten Chefredakteur, Marc Bohn.
Ich hatte befürchtet, dass du mit dem Oldie, Marc Bohn, sagst.
Ja, so. Oldie sind wir beide.
Ja, stimmt. Du noch mehr als ich.
Ja.
Okay, aber wir begrüßen heute hier im Podcast Audio Engineer Jan Urbix. Hallo Jan, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Hi.
Wir sprechen heute mit dir über die technische und akustische Anforderung deiner High-End-Regie, würde ich es echt nennen. Also da werdet ihr gleich tiefen Einblick bekommen. Ja, Jan hat nämlich eine sehr, sehr schicke Regie im Funkhaus Berlin und er dokumentiert uns so ein bisschen was über den Bau der Regie. Wir gehen dabei auch auf das Thema Studioakustik ein, sprechen über die Vision des Klanges, die er bei dem Bau hatte und auch wie die Technik seinen Anforderungen eben gerecht werden musste und wie er das umgesetzt hat. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentarfunktion auf YouTube und Facebook stellen. Jan wird sie dann für euch beantworten. Ja, ich habe dich jetzt als Audio-Engineer vorgestellt. Du machst aber auch Mastering, Recording und auch bist auch im Spatial Audio unterwegs.
Ich mache Mastering tatsächlich nicht, das macht meine Frau eigentlich nur.
Okay.
Mach aber sonst eigentlich fast alles. Also ich bin ursprünglich Schlagzeuger. Ich habe angefangen mit 6 Jahren Schlagzeug zu spielen und dann in erster Linie irgendwie Produzent, Schlagzeuger gewesen und dann irgendwann so mehr in dieses Engineering-Thema reingerutscht.
Klaus, das ist ja wie bei dir eigentlich, ne? Du warst auch Schlagzeuger. Das ist eigentlich eher selten. Normalerweise übernimmt das so der Gitarrist einer Band oder der Sänger, ne?
Findest du? Echt?
Also so kenne ich es auf jeden Fall.
Okay, ich kann es so genau nicht.
Echt? Okay, vielleicht ist das auch nur so aus meiner Perspektive.
Ja. Sagen wir so, es gibt immer den einen in der Band, der sich so ein bisschen um die Technik kümmert. Manchmal sind es auch zwei.
Genau. Und normalerweise geht derjenige dann an die SAE, aber bei dir war das anders. Du hast eine Ausbildung im Bereich Audiotechnologie in Berlin gemacht. Was kannst du dazu sagen?
Ich habe erst einen Bachelor in Karlsruhe gemacht an der Hochschule für Musik.
Okay.
Musikjournalismus tatsächlich.
Ah, krass.
Und bin dann nach Berlin gekommen und habe da an der TU Audiokommunikation und Audiotechnologie studiert.
Mhm.
Weil ich, glaube ich, in erster Linie so voll und ganz verstehen wollte, was Klang macht. Also sowohl physisch als auch technisch bis ins letzte Detail da quasi runterzugehen und zu verstehen, wie das funktioniert.
Wie sah dieses Studium aus? Also welche Fächer hattest du da? Wahrscheinlich Akustik, Psychoakustik oder so?
Ja, genau. Akustik, Psychoakustik. Es waren viele Musiktheorie-Themen auch. Also man ist relativ flexibel, man kann auch frei wählen. Und es gibt so einen Wahlpflichtbereich, wo ich dann relativ viele künstlerische Sachen auch gemacht habe. Gerade im Bereich Ambisonic Spatial Audio, da ist so die Fakultät relativ spezialisiert drauf. Aber am Anfang ist natürlich erstmal viel Mathe, Signalverarbeitung, akustische Grundlagen.
Also auch viel Nullen und Einsen.
Genau, und dann auch im Physikbereich Strömungslehre, Strömungsakustik, was so ein bisschen der harte Brocken ist an dem Studium.
Also Mathe war schon gefragt.
Ja. Ja, das war gefragt.
Okay, und dann hast du ja 2017 angefangen im Funkhaus zu arbeiten. Wie kam es dann dazu?
Genau, ich habe angefangen hier im Funkhaus, als ich angefangen habe, bei der Band Lea Porcelain Schlagzeug zu spielen. Und die hatten damals ihr Studio schon hier und hatten dann hier Proberaumstudio, wo wir gearbeitet haben. Bis ich dann 2019 irgendwann meinen eigenen Raum mit meiner Frau Anyang zusammen gestartet habe, der noch nicht so hoch optimiert war, sondern eher so ein Production-Studio, das wir dann aber nach und nach ausgebaut haben, bessere Monitore, ein bisschen Akustik reingebaut. Und ich habe damals noch viel Recording gemacht, viel Produktion. Anyang aber schon größtenteils Mastering. Beide noch irgendwie an unseren eigenen künstlerischen Projekten gearbeitet. Und ja, dann Anfang 2020 haben wir mit dem Mastering oder Referenzraum angefangen.
Also das ist nicht der Raum, in dem ihr angefangen habt im Funkhaus, sondern das ist nochmal ein neuer
Raum. Genau, das ist ein zweiter Raum, der nochmal in dem ersten Raum, den wir gebaut haben, ist immer noch, da stehen tausende von Synthesizern und es ist halt mehr auf Production ausgelegt, so ein Kreativspace.
Okay.
Und hier ist wirklich Referenz, Spatial Audio Mixing und Mastering, das hier stattfindet.
Ja, du hast ja Spatial Audio gerade schon angesprochen. Was waren denn deine ersten Erfahrungen? Und vielleicht nochmal ein Begriff, um einen Begriff reinzuwerfen. Du hast aber mit diesem Echo von Sonnebill gearbeitet.
Ja, los ging das bei mir mit Spatial Audio während meinem Studium. Dadurch, dass die TU halt oder beziehungsweise das elektroakustische Studio dort mehrere Mehrkanalräume hat, also im Hauptraum. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es ein 12-Kanal-System mit Surround-Lautsprechern. Aber nicht Dolby oder sowas, sondern einfach mehr so aus dem elektroakustischen Bereich. Einfach Lautsprecherring. Es gibt dann noch einen Raum mit einem Ambisonic-System und einem Wellenfeld-Synthese-System. In einem von den größten Vorlesungshallen gab es damals auch ein riesen Wellenfeld-Synthese-System. Das war, glaube ich, mit das größte der Welt oder das größte der Welt, als es gebaut wurde. Und dadurch, dass ich halt schon immer viel mehr im Musikerbereich auch unterwegs bin, habe ich mir natürlich bei den Wahlpflichtfächern eher die künstlerischen Sachen rausgepickt. und da war die erste Vorlesung dann bei Barry Truax. Das ist so ein Synthese-Pionier aus den 80ern aus Amerika, der hat die Granularsynthese maßgeblich mitentwickelt. Und bei ihm ging es dann eigentlich nach den Basics der Granularsynthese direkt los, okay, wir wollen das eigentlich auf mehreren Lautsprechern wiedergeben und wir wollen gucken, was Bewegung von solchen Grain-Dingern macht und so weiter. Und habe dann da wirklich meine erste Komposition gemacht, auf einem Mehrkanalsystem mit 12 Lautsprechern. Und danach konnte ich irgendwie auch nicht mehr so richtig zurück, weil es halt, gerade wenn man eher mit experimenteller elektronischer Musik arbeitet, fehlt immer so das Instrument. Also es ist immer, es ist der Klang. Und wenn der dann plötzlich räumlich wird oder dreidimensional, dann kriegt der Klang so einen Klangkörper eigentlich, der dann es mehr zu einem Instrument gemacht hat für mich oder mehr Sinn gemacht hat und mehr den Effekt auch transportiert hat, den ich mit den verschiedenen Klängen erzeugen wollte. Ja, und ein bisschen später war dann Gerrit Scharmer, der damals noch an der Universität in Graz gearbeitet hat, als Gastprofessor an der TU, und hatte den Eco-Lautsprecher von Sonnable mit dabei, den er damals auch als Artistic Research Leiter mitentwickelt hat am IEM Graz. Und der Eco ist ein 20-seitiger Lautsprecher, also ein, so wie der platonische Körper, 20 Seiten, 20 Lautsprecher drin. Und die werden über eine Ambisonics-Matrix angesteuert, um sehr gerichtete Soundbeams zu erzeugen. Also quasi wie eine Richtcharakteristik bei einem Mikrofon, bloß umgekehrt. Also eine Hyperniere als Lautsprecher. Mhm. Und du kannst dann auf der Oberfläche eben steuern, wo dieser Strahl hinstrahlt oder ob es aus allen gleichzeitig kommen soll. Und mit diesen Strahlen erzeugt man dann eigentlich im Raum Oberflächenreflexionen. Und dadurch nimmt man nicht mehr den Direktschallwall vom Lautsprecher, sondern zuerst die Reflexion. Und damit wird der Klang halt extrem umhüllend oder immersiv, je nachdem, was man für Klangmaterial wohin projiziert, mit welchen Bewegungen. Aber es ist auf jeden Fall so ein Tool, wo man halt super erforschen kann, was macht jetzt, wenn ich einfach nur mal White Noise langsam rotieren lasse und wenn ich das schneller mache oder wenn ich dann zwei Strahlen gegeneinander rotieren lasse. Und da passieren richtig abgefahrene Sachen.
Krass. Ja, spannend. Ja, das rief mir gerade wieder in Erinnerung, dass so ja aus Sonnable entstand, ne? Aus einem, ich meine aus einem Studentenprojekt in Graz, so, dass sie da...
Genau, ja, die haben auch am IEM studiert und genau. Ich weiß nicht, ob es Plugins zuerst waren oder ob es zuerst einer von diesen Amps war, mit denen auch der Eco betrieben wird. Das ist auch so einer der Spezialprodukte, die haben. Also im IEM ist auf jeden Fall, was Spatial Audio angeht und Multikanal Processing, sind so die Leute, die da programmiertechnisch auch ganz vorne sind.
Okay, wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen, fangen wir vielleicht ganz vorne an. Also ich habe ja schon gesagt, du hast jetzt die Regie im Funkhaus, die du zusammen mit deiner Frau betreibst. Aber vielleicht kannst du uns erstmal ein bisschen was zur Historie des Funkhauses generell und auch eben zu diesem Raum erzählen.
Mhm. Das Funkhaus Berlin, Naleperstraße war früher der Name, quasi als, dass es nicht mit Westfunkhaus in Verwechslung kommt, war das Funkhaus der DDR. Und wurde 1956 wurden die großen Sendesäle fertiggestellt. Ist, glaube ich, mit einer der größten Studiokomplexe, die wirklich so von Grund auf designt und gebaut wurden, vor allem zu der Zeit. Und es war so ein bisschen, glaube ich, auch ein Konkurrenzding, dass man halt zeigen wollte, dass man dem Westen überlegen ist oder da locker mithalten kann mit dem, was da rundfunktechnisch ging. Besteht aus einem Sendebürokomplex und einem Komplex mit mehreren Aufnahmesälen. Saal 1 und Saal 2 sind die größten davon, der eine für großes Orchester, der andere eher für Kammerorchester, später für Big Band genutzt. Dann gibt es noch Saal 3, 4, wo dann eher kleinere Kombos und Tanzmusik am Anfang aufgenommen wurde, später Popularmusik. Und es gibt noch zwei große Hörspielkomplexe, wo eigentlich die ganzen Hörspiele in der DDR produziert wurden auch. Und Nachrichtenstudios gibt es hier natürlich auch noch. Der Raum, in dem wir sind, wurde erst später gebaut. In den 80ern wurde er fertiggestellt, weil da eben der Bedarf irgendwann da war, beziehungsweise die Studiotechnik so weit entwickelt war, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen einen Referenzraum. Und die haben dann zuerst, also die ganze technische Entwicklung in der DDR hat eigentlich am RFZ stattgefunden, in Adlershof, das Rundfunktechnische Zentralamt, glaube ich. Und da waren eben verschiedene Forschungsgruppen, die verschiedene Entwicklungen vorangebracht haben. Und die haben dann in den 70ern oder Ende 60er den ersten Referenzraum dort gebaut, um eben Hörtests zu machen. Und haben dann lange Platz gesucht, wo sie das halt am Funkhaus auch einbauen können. Mhm. Und haben dann irgendwann in einem Seitentrakt hier den passenden Raum gefunden und beziehungsweise waren in der Lage, das so zu rechnen und umzusetzen, dass der wirklich die Bedingungen erfüllt, die sie als Voraussetzung hatten dafür. Und in dem Raum sind dann alle Studios, oder es gibt hinten eine Patchbay, wo du komplett alle Räume hier im Haus raufpatchen kannst. Und im Raum selbst war dann bestuhlt mit 12 Stühlen, glaube ich. Und Kopfhöreranschlüssen an jedem von den Stühlen und einen Vorhang vorn, wo man auch dann Blindtests machen konnte. Und dann wurde Programmoptimierung, Programmkontrolle und Referenztesthören gemacht für alles, was hier produziert wurde.
Ja, ich fand, der Raum hat auch einen witzigen Namen gehabt, ne? Oder was heißt einen besonderen?
Star 1, Stereo-Abhörraum 1.
Geil.
Richtig geil.
Hatte aber immer drei Lautsprecher schon vorne. Also so richtig Stereo war es nie. Und dann ziemlich bald auch 5 Lautsprecher, weil die in der DDR schon seit Mitte der 60ern mit einer Technologie, die sie Stereoambiophonie genannt haben, experimentiert haben. Mhm. Wo es 2 Rücklautsprecher gab, die die Raummikrofone, die waren zur Wand hingedreht, also dass sie nicht direkt auf dich drauf zeigen, sondern eigentlich gegen die Wand spielen, und da wurden die Raummikrofone draufgelegt, um eine bessere Umhüllung wiederzugeben.
Spannend, krass. Und genau, also ich habe mir die Bilder ja angeguckt auf deiner Website. Ich hau die einen Link natürlich auch nochmal in die Shownotes. Mhm. Ich kann sie auch hier in die Kommentare noch schnell posten, den Link, um einfach mal einen Eindruck von dem Raum zu bekommen, weil der sieht mir jetzt echt sehr, sehr schick aus,
oh ja,
würde ich mal sagen. Genau. Klaus, willst du weitermachen?
Gerne. Was war denn so das Ziel bei der akustischen Gestaltung des Raumes? Also was habt ihr euch von Anfang an überlegt, wie muss unser Raum klingen?
Ich glaube, die ersten Überlegungen waren wirklich, ich fange so an. Ich bin mit meiner Frau hier das erste Mal reingekommen, irgendwann 2019 oder Anfang 2020. Und wir waren natürlich sehr beeindruckt, vor allem von den Lampen, die oben hängen. Das sieht ziemlich cool aus. Mhm. Also wirklich, ich glaube 20 oder 30 Glühbirnen oben, die so ein bisschen Sternenhimmel machen.
Und das war auch schon original so drin, ne?
Die waren so drin, ja.
Okay, ja, sprechen wir gleich noch drüber.
Ja. Ja, akustisch optimiert auch quasi. Aber uns war da direkt aufgefallen, dass die Akustik, also wir wussten, dass es der Referenzraum war und dass der eine besondere Akustik haben soll. Aber wenn du hier reinkommst, merkst du direkt, dass er nicht tot ist. Also nicht so, wie wenn du jetzt in so ein normales, hochoptimiertes, modernes Studio kommst, das sich so ein bisschen anfühlt, als ob so ein Staubsauger an deinen Ohren angeht, sondern der ist einfach relativ offen. Und als wir dann den Deal hier mit dem Besitzer hatten, dass wir den wirklich haben können und renovieren können oder wiederherstellen können, war es natürlich erstmal viel Recherche, wie wurde der Raum geplant, was haben sich die Planer dabei gedacht und was sind wirklich die akustischen Eigenschaften, für die dieser Raum so bekannt war oder ist. Mhm. Da bin ich dann irgendwann auf Dokumente von Gerhard Steinke gestoßen. Der war damals der Leiter von der Forschungsgruppe am RFZ und hat mit Gisela Herzog und Kurt Huhn zusammen, das waren seine 2 Akustiker, eigentlich die kompletten Konzepte hier im Funkhaus gemacht. Und der hat irgendwann so ein Buch geschrieben, wo er wirklich alle seine Beobachtungen oder alle Konzepte, die hier verwendet wurden, festgehalten hat mit alten Dokumenten von der Planung und so weiter. Und da gibt es glücklicherweise ein Kapitel über den Stereo-Abhörraum 1 und die Ansprüche an Referenzräume, wo dann auch Messungen drin waren und Ideen zum grundsätzlichen akustischen Design von dem Raum hier. Mhm. Und das ist so ausgelegt, dass es eine Nachhallzeit von 0,3 Sekunden hat, die aber komplett linear ist über das ganze Frequenzspektrum. Also es wird nicht versucht, nur alle Reflexionen wegzunehmen und den Raum komplett flat zu machen im Frequenzgang, sondern es wird gesagt, man will einen Raum haben, der aber trotzdem dann in seinem Klangbild oder in der Nachhallzeit linear ist, was dann natürlich dazu führt, dass der Frequenzgang auch relativ gut optimiert ist, aber nicht überbedämpft, mhm, würde ich mal sagen. Mhm.
Was musstet ihr denn dann konkret daran ändern? Also ging es eigentlich gar nicht mehr darum, das Grundprinzip zu ändern, sondern ihr musstet es eher restaurieren, oder?
Ja, das dadurch, dass der Raum jetzt lange leer stand und auch schon relativ alt ist, war natürlich das Akustikmaterial hinter den Wänden porös. Und es gab so auch mehrere Probleme. Natürlich mussten für die Lautsprecher der Wandeinbau neu gemacht werden, weil es die Original-Geithain-Lautsprecher, die hier drin waren, nicht mehr so zu kaufen gibt. Mhm. Und die sind leider abhanden gekommen irgendwann in dem ganzen Stillstand im Funkhaus. Und dann gab es natürlich viel, was an Verkabelung, Strom und so weiter gemacht werden musste, weil das halt alles nicht mehr in einem guten Zustand war. Und ja, der Raum war auch nur bis damals, die Anforderungen waren halt gerade im Bassbereich nicht so streng. Mhm. Da wurde ab 80 Hertz wird es mehr oder weniger vernachlässigt, und dadurch, dass wir viel elektronische Musik beziehungsweise auch natürlich Popmusik hier machen, mastern und mischen, musste das auch gefixt werden. Mhm. Das heißt, wir mussten wirklich eigentlich von vorne ran, mhm, gehen. Alles rausnehmen, bis auf diese Holzverkleidung hier drin. Die Stoffverkleidung an der Wand war auch so ein bisschen vergilbt und modrig, dadurch, dass halt länger nicht wirklich geheizt wurde hier drin. Und dann mussten wir Stück für Stück rausfinden, was überhaupt hinter den Wänden ist und wie diese Akustik wirklich umgesetzt ist. Mhm. Und das ist dann wirklich erst zum Vorschein gekommen, als wir die Stoffverkleidung weg hatten. Da sind, okay, quasi Resonanzabsorber in so Dreiecksformen drin, hinten dran, die halt dann auf die verschiedenen Eigenfrequenzen vom Raum ausgelegt sind, getuned wurden. Und die Seite, die zum Ohr hin zeigt, ist immer bedämpft an der Oberfläche, und die Seite, die vom Ohr weg zeigt, ist eine glatte Holzoberfläche, dass Reflexionen entstehen. Und so wird eben diese Durchmischung von Direkt- und Diffusschall erreicht, die dann trotzdem eine Linearität hat.
Mhm. Wenn du sagst, so auf den Bassbereich wurde damals nicht so viel geachtet, wie war es dann mit der Isolierung zu anderen Räumen hin? Also man jetzt irgendwie eine relativ massive Bauweise im Funkhaus, und dadurch war das schon okay, oder musstet ihr da auch noch nachbessern?
Ja, es ist hier alles ziemlich massiv gebaut, und der Raum ist Raum in Raum gebaut. Der Boden ist zwar nicht entkoppelt, aber der befindet sich in einem Gebäudeteil, wo sonst eigentlich nichts stattfindet. Mhm. Also sind manchmal Events in einer von den größeren Räumen hier, aber sonst passiert hier eigentlich nichts. Das heißt, wir sind relativ sicher, was das angeht. Aber klar, zum Beispiel an den Türen mussten wir nachbessern, da unten so eine Lamelle einlassen, die dann die Tür abdichtet. Also die Tür zum Studio und die Tür draußen zum Gang. So Sachen haben wir dann schon noch gemacht.
Okay.
Du hast jetzt auch die Raumgestaltung angesprochen. Ich glaube, da ist ja eine gewisse Raumgeometrie drin verbaut gewesen. Was kannst du uns dazu sagen?
Der Raum ist nicht perfekt quadratisch, sondern ist so gebaut, dass er nach hinten ein bisschen größer wird, also dass es keine parallelen Oberflächen gibt. Und vorne sind die Lautsprecher halt wirklich bündig in die Akustikverkleidung oder in dieses, ich würde es mal sagen, den inneren Kern vom Raum, mhm, also den Raum im Raum eingelassen, dass der Winkel halt direkt zum Abhörplatz stimmt und dass eine optimierte Basswiedergabe stattfindet. Ja, das ist ja bei einem bündigen Wandeinbau so, und dadurch entsteht halt so ein bisschen diese Trapezform oder okay, dieses angewinkelte vorne.
Ja.
Ja.
Und du hast eben die alten Dokumente angesprochen, das heißt, ihr, mhm, hattet quasi eine Art Planung die Originalplanung des Raums. So hatte ich das jetzt verstanden. Ist das richtig?
Wir hatten Messungen, die damals ausgeführt wurden und ja, sowohl Nachhallzeit als auch Frequenzgang.
Mhm.
Und eine Beschreibung, was so die Grundprinzipien von dem Raum waren eigentlich.
Okay.
Und wirklich einen genauen Bauplan habe ich tatsächlich erst vor ein paar Monaten von Gerhard Steinke bekommen, als der sein Archiv ausgemistet hat und dann den Artikel aus der RFZ-Rundzeitschrift für Tonmeister damals irgendwo rausgekramt hat.
Hammer. Und wie seid ihr dann rangegangen an die Gestaltung des Raumes? Also habt ihr euch dann an diesen Messungen orientiert oder hattet ihr einfach ein ganz anderes Ziel?
Wir haben erstmal neue Messungen gemacht, weil wir nicht wussten, was überhaupt jetzt noch, in welchem Zustand der Raum insgesamt ist und was noch geht, was nicht geht. Das habe ich mit einem ehemaligen Mitstudierenden von mir gemacht, der sich nach seinem Masterabschluss auf Raumakustik eigentlich spezialisiert hat. Ja, da haben wir die ersten Messungen gemacht und geguckt, okay, wo sind wir jetzt, wo waren wir damals und was wollen wir vielleicht allgemein anpassen? Und dann hat sich eben gezeigt, dass das Akustikmaterial, vor allem halt die ganze Steinwolle, die da drin war, porös geworden ist und dadurch nicht mehr wirklich die Eigenschaften hatte, also einfach nicht mehr genug absorbiert hat. Und das musste natürlich repariert werden. Und in dem Zug hat man dann auch gesagt, gut, dann können wir auch easy den tieffrequenteren Bereich noch machen, weil das einfach, also es war im Rundfunk nicht so relevant, weil da halt weggefiltert wurde viel. Und ja, Tobi hat dann eine Planung gemacht, wie er es machen würde. Das heißt halt, die ganzen Resonanzabsorber eigentlich neu abgestimmt auf die Frequenzen, die eben die problematischen Frequenzen im Raum waren. Und dann Baupläne gemacht, wie dick dann vorne die Resonanzplatten sein müssen. Manche sind auch nur mit Folie bespannt, um noch tiefere Frequenzen zu kriegen. Und dann muss halt immer eine gewisse Masse an Absorptionsmaterial rein, wo wir auch keine Steinwolle mehr verbaut haben, sondern dann Steikoflex. Das wird aus Holz gemacht. Das ist nicht so giftig und schädlich nachher. Und hatten dann aber immer noch so ganz unten bei zwischen 20 und 30 Hertz so ein bisschen Probleme, wo aber natürlich nicht wirklich viel Platz mehr war, Akustik reinzubauen. Das Einzige, was es noch gab, war unter und über den Lautsprechern. Und da haben wir dann noch Helmholtz-Resonatoren reingebaut, die genau auf die Frequenz ausgelegt waren. Und dann ja neue Stoffbespannung wieder zugemacht. Davor wurde natürlich noch die ganze Elektrik neu gemacht und die Verkabelung.
Mhm.
Auch für die Deckenlautsprecher schon Kabel eingeplant, weil wir dachten, okay, wenn wir es jetzt machen, dann kommt es wahrscheinlich irgendwann, dass wir auf Spatial Audio upgraden und dann sollte da natürlich schon alles liegen.
Ja, krass. Und das habt ihr alles selber gemessen und dann auch alles selbst gebaut und auch sich für die entsprechenden Materialien dann entschieden? Oder hattet ihr da Unterstützung durch von jemand anderem?
Das war ein Team an Leuten. Also wie gesagt, das war der ehemalige Mitstudent von mir, Tobi, der wirklich die Akustikplanung komplett gemacht hat. Und ja, so Kleinarbeiten haben wir alle selber gemacht und die groben Bauarbeiten. Also es ist auch ein neuer Boden hier reingekommen zum Beispiel. Und dann diese Platten, die Resonanzabsorber zu bauen, das war unter Anleitung, aber wir hatten ein paar Arbeiter, die hier am Funkhaus die größeren Renovierungsarbeiten immer machen, die dann das umgesetzt haben.
Mhm. Ja, cool. Weil wenn man sich jetzt die Bilder nochmal anguckt von deinem Studio, du hast ja schon angesprochen, die Glühbirnen an der Decke mit diesen goldenen Einlässen, sag ich das, wie nennt man das, goldene Halterungen. Sieht so ein bisschen nach 60er Jahre aus. Oder auch diese Holzverkleidung. Das ist original, also war original schon so drin und das habt ihr auch beibehalten? Oder musstet ihr da auch ein bisschen renovieren oder restaurieren, dieses Material?
Das Holz muss man natürlich überall ein bisschen aufbessern, aber wir haben natürlich probiert, alles zu erhalten, so wie es ist, weil nicht der Raum spezifisch, aber das Funkhaus an sich unter Denkmalschutz steht und da muss man natürlich oder will ich natürlich auch Rücksicht drauf nehmen, das so zu erhalten, wie es ist. Klar, das waren irgendwie so kosmetische Arbeiten, die gemacht wurden, aber gerade die Decke, die du angesprochen hast, da haben sich natürlich viel dabei gedacht, dass die, wie die gebaut ist, dass sie eben akustisch transparent ist, dass man trotzdem Lampen hängen kann, die dann nicht mit jeder Bassfrequenz irgendwie anfangen zu vibrieren. Deswegen sehen die, glaube ich, so aus, wie sie aussehen. Und dann saßen hier natürlich einfach viele Leute drin damals und haben gearbeitet. Das heißt, es musste einfach konsistent die Beleuchtung über den ganzen Raum gut sein, dass jeder was sieht, genauso die Belüftung. Und in der Decke oben drin sind eben auch nochmal Resonanzabsorber. Also die ist genau gleich wie eigentlich an der Seite. Und deswegen diese Lamellen, die halt dann möglichst Reflexionen minimieren.
Ja, sieht auf jeden Fall auch extrem schick aus, der Raum. Und was auch ins Auge sticht sofort, ist der Tisch, ja, also euer Studiotisch, der auch, so wie du mir erzählt hast, ergonomisch angepasst ist an die Arbeitsweise von deiner Frau, richtig?
Ja, genau. Der Tisch ist eigentlich eine Custom-Anfertigung von Northward Systems. Die bauen, mit der Firma bauen sie Studioeinrichtungen, haben noch eine Akustikfirma, wo sie superlineare High-End-Mastering-Räume bauen. Und der Tisch wurde das erste Mal gebaut für einen Mastering-Engineer aus New York, Heber Kadri, die für Björk alles mastert eigentlich und auch viele, viele, glaube ich, bekannte Rock-Alben in den letzten Jahren gemacht hat. Weil die unbedingt einen Tisch haben wollte, der auf die Ergonomie von der Frau angepasst ist. Und die meisten Studiomöbel sind das, glaube ich, nicht. Und das gleiche Problem hatte auch meine Frau, dass sie einfach immer Nackenschmerzen gekriegt hat von allen Mastering-Studios, wo sie sonst gearbeitet hat. Und abgesehen davon hat er uns natürlich auch visuell sehr gefallen. Und dann haben wir eben die angeschrieben und gefragt, ob wir auch so einen haben können. Und dann unser eigenes Design gemacht, eigenes Holz ausgewählt, also was gerade dieses Symbol unterm Tisch angeht. Das, genau. Das ist so ein koreanisches Fensterdesign eigentlich. In Korea werden Fenster immer mit so Holzornamenten gemacht und dann halt Papier drin gespannt oder auch so Schiebetüren. Und meine Frau ist Koreanerin, deswegen haben wir uns dafür entschieden.
Ach, das konntet ihr selber auswählen? Das ist quasi von euch eine Idee?
Genau, ja, weil der ganze Tisch halt, also der wurde erst einmal gebaut. Es gab zwar den Plan von dem Tisch, aber alles andere, Holz und die ganzen Verzierungen und sowas, mussten wir dann natürlich nochmal wählen, wie wir es haben wollen.
Das finde ich aber spannend. Also gerade Sitzergonomie ist, finde ich, was bei Studiomöbeln nicht oft in den Vordergrund tritt. Also man hat oft dann, okay, es ist irgendwie, keine Ahnung, akustisch passend oder du kriegst möglichst viele 19-Zoll-Geräte rein oder wie auch immer, aber dass du sagst halt, du kannst da auch mal 8 Stunden am Tag dran sitzen, ohne dass dir danach der Rücken wehtut, habe ich, glaube ich, noch in keiner Werbeanzeige gelesen.
Ja, vielleicht ist es auch einfach gerade noch nicht die Priorität. Also
das stimmt.
Ich merke auf jeden Fall, dass mehr und mehr Leute da Interesse dran haben. Oft, wenn wir hier Gäste oder Kunden zu Besuch haben oder andere Engineers, wir haben auch keinen Stuhl mit Rückenlehne oder so, sondern so ein Swapper-Ding, wo du halt immer gerade sitzen musst und balancieren musst. Und das in Kombination mit dem Tisch macht halt schon einen Unterschied. Und wenn du dann hier sitzt, merkst du irgendwie, irgendwie ist das, da sitzt man gut und man konzentriert sich auch auf die Arbeit besser.
Ja, sehr cool. Kommen wir zu einem weiteren, ja, ich sag mal, Möbelstück im Studio, nämlich eure Lautsprecher. Ihr habt euch für Geithallen-Monitore entschieden. Warum?
Na, zum einen waren natürlich hier im Funkhaus überall Geithallen-Lautsprecher verbaut, original. Wurden sogar hier mitentwickelt, beziehungsweise irgendwann kam vom RFZ der Auftrag an die Firma Geithallen, dass Referenzlautsprecher gebraucht werden für die Rundfunkstudios. Und dann wurde der RL900 entwickelt von denen, der dann auch hier in dem Raum eingebaut war und getestet wurde. Aber meine Vorliebe für Geithain oder auch die von meiner Frau kommt eigentlich, als wir unseren ersten wirklichen High-End-Lautsprecher gekauft haben, von den Tests davon. Da waren wir hier in Berlin im Laden und hatten einfach ganz viele Lautsprecher nebeneinander stehen, ATC, andere Koaxiallautsprecher, Geithain-Lautsprecher. Und da sind die einfach direkt rausgestochen. Mhm. Die hatten so eine präzise Wiedergabe im Stereobild und auch in der Tiefenstaffelung, dadurch, dass es halt Koaxiallautsprecher sind, was ich so davor noch nie gehört hatte. Ich glaube, ich auch noch nie davor Koaxiallautsprecher richtig gehört hatte.
Kannst du das nochmal kurz erklären, was das ist? Vielleicht für die.
Ein Koaxiallautsprecher ist, wie man hier in der Mitte sieht bei dem, hier, ist der Hochtöner über dem Tieftöner. Das heißt, die sind nicht übereinander, sondern voreinander gebaut.
Mhm.
Und dadurch hat man keine Laufzeitunterschiede zwischen den beiden Lautsprechern und man hat auch weniger Biegungen um das Gehäuse, wo dann irgendwie komische Sachen entstehen in der Akustik. Und es ist bei den großen Hauptlautsprechern hier, falsche Richtung, hier, genau gleich. Da ist der Tieftöner abgesetzt, aber es sind Dreiwege-Lautsprecher. Und dann sind oben über dem relativ großen Mitteltöner sind drei Hochtöner, die angewinkelt sind, sodass das Stereobild oder der Sweetspot quasi noch größer wird, weil die auch einen relativ hohen Abhörabstand haben.
Mhm. Ich finde, jetzt mal ganz unabhängig von der Akustik, ich finde, die Geithains passen auch optisch perfekt in den Raum rein. Sehen nach diesem Raum aus.
Ja, wurden ja auch quasi für den Raum gebaut ursprünglich mal.
Ja. Ich finde es auch immer noch so schön bei dem Design von Geithain. Also gerade der, ich vergesse leider die Bezeichnung von dem immer, aber was bei euch quasi der in der Mitte ist, dass du halt diese Brücke, die den Hochtöner über den Tieftöner trägt, das ist dieses ganz typische Geithain-Design. Ne? Also immer diese Klammer, die sich da drüber spannt. Und das hat auch, glaube ich, kein anderer Hersteller so gemacht.
Ja, ich war neulich bei denen in Geithain mal zu Besuch und habe mir die ganzen Labore und Sachen angeguckt und es ist witzig, wenn du mal mit denen wirklich über die Sachen sprichst, es war eigentlich mehr Pragmatismus als Design immer. Mhm. So die hatten eine Problemstellung und haben dann gesagt, okay, technisch lässt sich das so am besten umsetzen und es ist eigentlich echt so ein bisschen so eine Tüftlerwerkstatt, wo halt dann am Ende alles selbst gemacht wurde und immer noch selbst gemacht wird, also selbst die laden die Magneten vom Lautsprecher dort selbst auf.
Okay.
Also da wird wirklich alles in Geithain gemacht. Wahrscheinlich auch noch so ein Überbleibsel aus der DDR, weil da halt einfach es nicht möglich war, das jetzt irgendwo aus dem Rest von Europa oder aus Amerika zu importieren, sondern du musstest halt gucken, wie du es am besten umsetzt. Und das haben sie, glaube ich, ziemlich gut gelöst.
Ja. Habt ihr zusätzlich noch Subwoofer installiert? Ich glaube, Geithain macht selber keine Subwoofer, oder?
Doch, die machen Subwoofer-Basis, heißt der. Ja, und wir haben die Lautsprecher, also die Hauptlautsprecher brauchen keinen, weil der Subwoofer ist genauso groß wie der Tieftöner.
Okay.
Aber für Dolby Atmos haben wir natürlich den LFE dann nochmal separat abgesetzt.
Mhm. Und wie viele Lautsprecher habt ihr jetzt komplett bei euch im Raum installiert?
Wir haben 12 Lautsprecher bei uns installiert. Also 7 Surround-Lautsprecher, 4 Deckenlautsprecher und ein Subwoofer.
Mhm.
Ja, alle Geithain. Die Deckenlautsprecher sind so ein bisschen eine Maßanfertigung. Die haben so einen Einbau-Deckenlautsprecher, wo auch ein Koaxial-Lautsprecher drin verbaut ist, der so ähnlich ist wie der hier, RL49. Mhm. Und die haben uns so eine Sonderkonstruktion gemacht, die man in diese Deckenlamellen einhängen kann.
Ach, geil.
Ja, und da sind 4 von an der Decke und die, was hier auch der Center ist, die sind die 5 Surround-Lautsprecher.
Mhm.
Und dann eben die großen Mastering-Lautsprecher, ML811 heißen die, sind 2 als Hauptlautsprecher und Stereo-Lautsprecher dann.
Mhm.
Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, das muss ja den technischen Anforderungen gerecht werden, sowohl für das Arbeiten oder das Mastering in Stereo, als auch eben für deine Arbeit mit Spatial Audio bzw. Dolby Atmos. Wie sahen denn da eure technischen Anforderungen aus?
Natürlich wollten wir so linear wie möglich sein mit allem, dadurch, dass es halt auch um Mastering geht, beziehungsweise dann auch um Spatial Audio Mastering. Im nächsten Schritt, das heißt, wir wollten alles so simpel und einfach wie möglich und auf der anderen Seite auch so wenig visuelle Ablenkung wie möglich in unserem Workflow. Für die Linearität, also wir hatten zuerst nur die Stereo-Abhöre drin, dann 5-Kanal-System, also dann als nächstes den Center und 2 Surround-Lautsprecher. Dann haben wir irgendwann 2 Deckenlautsprecher dazu gekauft, aber das waren auch erst diese RL940, die wir hochgehängt hatten und sind dann irgendwann auf 7.1.4 im letzten Schritt gegangen, also Stück für Stück. Und als wir dann bei 5.1.2 waren, ist schon aufgefallen, dass halt gerade bei den Surround- und Raumlautsprechern, da muss eine Korrektur passieren. Also sowohl was Verzögerungszeiten angeht, als auch Phasenoptimierung und ein bisschen Frequenzgangoptimierung, dadurch, dass die halt einfach in der Mitte des Raums teilweise platziert sind. Und haben dann uns für ein Trinhoff-System entschieden, um da halt wirklich 12 Kanäle perfekt linear zu kriegen.
Was macht dieses Trinhoff-System?
Trinhoff ist eine Raumkorrektur, die ist quasi wie ein ausgelagerter Computer. Da machst du einmal eine Messung an verschiedenen Punkten und der optimiert dann wirklich die Delay-Zeiten, die Phasen und die Laufzeiten. Mhm. Also alles, was quasi geschoben werden muss, dass wirklich eigentlich in erster Linie erstmal alles am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ankommt. Was bei Spatial Audio einen riesen Unterschied macht.
Ja, das glaube ich. Und welche Überlegungen habt ihr euch im Vorfeld gemacht zum Thema Lautsprecherplatzierung? Oder habt ihr euch da an den ursprünglichen Platzierungen der Lautsprecher orientiert?
Also der Wandeinbau, der war so für uns gegeben. Klar, man hätte ihn auch rausholen können aus dem Wandeinbau, aber der Raum ist einfach komplett dafür ausgelegt. Vor allem der Hörbereich, der hier in der Mitte ist, ist wirklich so designt, dass da 4 Plätze sind, also 4 Leute sitzen können, die wirklich Referenz hören können. Und dann haben wir uns eigentlich dafür entschieden, das vorne so zumindest so zu lassen. Der Center-Lautsprecher war natürlich auch schon gegeben vom Platz dann. Und mit den restlichen Lautsprechern haben wir uns, man muss immer so einen Kompromiss zwischen dann den Dolby-Richtlinien machen und dem, was akustisch in dem Raum Sinn macht. Mal als Beispiel die Seitenlautsprecher von den Surround-Lautsprechern, die hatten wir erst auf Ständern ein bisschen weiter hinten und ein bisschen näher dran. Mhm. Bei den Messungen hat sich dann aber rausgestellt, dass die da in einem ziemlichen Bassloch sind bei 80 Hertz. Das heißt, man hätte da einfach 6 dB oder so boosten müssen, weil eben da genau von der Raumposition der schlechteste Standpunkt war, um 80 Hertz wiederzugeben. Dann haben wir die an so eine Aufhängung auch oben in der Decke festgehangen und möglichst nah an die Wand und ein bisschen weiter nach vorne. Und da war dann eben nicht diese Raummode da und es ist deutlich besser geworden. Da musste dann nur noch 2 dB oder so geboostet werden bei 80 Hertz, um wirklich linear zu sein. Und so hat sich das irgendwie Stück für Stück ergeben. Bei den Deckenlautsprechern ähnlich. Da sind einfach von der Lamellenstruktur da oben und wo die Lampen sind, gab es da eben eigentlich nur die Position, wo wir die hin konnten. Mhm. Die dann symmetrisch um den Hörplatz rum waren. Und der Hochtöner lässt sich da drin so ein bisschen drehen. Das heißt, den kannst du nach vorne zu dir ausrichten. Und dann ist da auch Dolby mit ihrer Zertifizierung happy mit.
Ja, ich finde das total beeindruckend und spannend, mit welchem Know-how und welchen technischen Möglichkeiten ihr da an die Sache rangegangen seid. Also ich finde das echt richtig krass, wie detailreich das Ganze auch ist. Ne? Es hat nicht eben mal getan, so du stellst jetzt hier mal ein paar Lautsprecher auf und dann funktioniert das Ding.
Sondern, ja, man kommt von einem zum nächsten Problem eigentlich und dann irgendwann lernt man draus. Das ist so ein Prozess. Das kannst du gar nicht alles vorher planen, weil du immer wieder auf irgendwelche Probleme stößt.
Ich schmeiß mal ganz kurz 2 Fragen
rein. Und zwar von Frostbox. Wie schwierig war es, einen Kompromiss zwischen der Bewahrung des Alten in dem Raum und dem Neuen zu finden? Auch wenn die DDR-Technik sehr gut war, heute sicher vieles anders State of the Art.
Es war eigentlich gar nicht schwer, weil so von der Ästhetik fanden wir den Raum schon immer top, waren happy damit. Das heißt, das wollten wir einfach bewahren und die akustischen Eigenschaften waren eigentlich auch genau das, was wir gesucht haben, weil ich finde es einfach unangenehm, in so komplett flatten, überdämpften Räumen zu arbeiten, wie heute halt viele Studios leider gebaut werden. Und dann so, ich glaube, die Hauptprobleme hier waren dann die Stromversorgung zum Beispiel oder die Verkabelung, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, das brauchen wir nicht erhalten, das wird einfach neu gemacht. Und der Elektriker hier hat auch gesagt, der Sicherungskasten muss auf jeden Fall raus, mit dem können wir nichts mehr anfangen. Und ja, haben dann da einfach angefangen zu optimieren. Und dann, ließ sich eigentlich alles erhalten, so automatisch, was Sinn gemacht hat und wo irgendwie Raum oder Spielraum war zu optimieren, was auch technisch möglich war, haben wir eben optimiert.
Ja, Elektrik ist quasi schon der perfekte Übergang, aber ganz kurz die zweite Frage von Frostbox noch. Wie groß ist der Raum eigentlich ungefähr, so Quadratmeter und Deckenhöhe?
Der Raum, ich glaube, das Wichtigste im Design war das Volumen und das sind, glaube ich, 50 Kubikmeter. Wenn ich mich richtig erinnere, weil da sie damals in ihren Berechnungen rausgefunden haben, dass sich da die Frequenzen möglichst gut verteilen und möglichst gut durchmischen auch. Von der Grundfläche würde ich sagen, wir sind ein bisschen unter 50 Quadratmeter wahrscheinlich und die Deckenhöhe ist bei 3 Metern. Die Lampen kommen ein bisschen weiter runter, aber ja, knapp 3 Meter Deckenhöhe.
Also schon großer Raum, ne?
Ja.
Ja, schon ziemlich großer Raum eigentlich.
Mhm.
Für eine Regie.
Ja. Ich werde gerade von einer Katze angefallen, aber das macht nichts. Lass uns mal zur Elektrik übergehen. Du hast ja gerade schon gesagt, zum Beispiel der Sicherungskasten musste ausgetauscht werden. Was wurde generell alles gemacht? Also, oder was habt ihr eingebaut? Ich meine, du hattest im Vorgespräch auch gesagt, du betreibst alles an einer USV dran. Also, was genau war der Plan da?
Ja. Aus unserer Erfahrung vom anderen Gebäudeteil wussten wir, dass einfach das komplette elektrische Netz hier nicht so zuverlässig ist und bei Röhrenequipment wird es dann schnell problematisch, dass du irgendwie Knackser oder Grundrauschen an manchen Tagen hast und an manchen Tagen nicht.
Mhm.
Deswegen wollten wir das einfach von Grund auf beheben, dieses Problem, und hatten dann dank guter Beratung die Idee, da eine USV einzubauen, also eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Also erst wurde der Sicherungskasten getauscht und zum Glück läuft der Gebäudeteil auch über einen neuen Stromanschluss, der irgendwie erst vor ein paar Jahren gemacht wurde, nicht wie der andere Gebäudeteil. Trotzdem geht dann alles, was Studiotechnik angeht, über diese USV. Also da ist quasi der Starkstromanschluss, geht rein in die USV. Da wird konstant die Batterie mitgeladen und von da aus wird dann gehen 3 Phasen rüber in unseren Regieraum. Einer für alles Audio-Equipment, alles ein Kreislauf für alles, was am Computer hängt und Converter, und ein Kreislauf für die Lautsprecher und die Verstärker.
Mhm.
Und da wurde dann noch so ein Timer eingebaut, dass wenn man den Hauptstromschalter anmacht, dass zuerst Audio und PC angeht und dann erst die Amps im zweiten Schritt beim Ausschalten eben andersrum.
Ach geil.
Ja, das ist super.
Das bräuchte ich auch bei mir zu Hause hier.
Ja, und das Ganze ist halt so sternförmig angelegt, dass es halt wirklich auf alle Seiten verteilt ist. Und dann im Tisch auch noch wiederum alles mit dem Tisch geerdet wird, und ja, das da gibt es hier in Berlin den Peter Dietz, der damals auch fürs RFZ viel gebaut hat und einfach der super Studio-Experte ist, was sowas angeht, und der hat uns immer nahegelegt, immer probieren, sternförmig zu arbeiten, das möglichst symmetrisch zu verteilen oder auf verschiedene Adern aufzuteilen und dann auch noch möglichst untereinander zu erden. Mhm.
Wie ist das bei so einer USV eigentlich? Also, ich meine, gerade mit euren Lautsprechern, ihr habt ja, denke ich, schon einen recht hohen Verbrauch da. Wie lange könntet ihr jetzt auch unabhängig damit arbeiten?
Ich glaube, das wird ungefähr so eine Stunde lang funktionieren. Okay. Also wenn Strom aus wäre, wäre auf jeden Fall genug Zeit, um alles zu speichern und alles runterzufahren. Man wird es natürlich merken, dass erstmal die Deckenbeleuchtung ausgeht, weil das läuft nicht drüber.
Okay.
Es läuft wirklich nur PC, Amps und Audio-Equipment. Mhm. Und Audio-Equipment verbraucht tatsächlich gar nicht so viel Strom. Mhm. Also es ist jetzt keine Riesen-USV. Das sind zwei Batterieblöcke. Ich erinnere mich nicht mehr, wie viel es genau war, aber es ist wirklich nicht super viel. Wenn du jetzt nicht einen Riesen-Pult hast oder eine PA oder vor allem ein Vintage-Pult, dann ist es recht überschaubar. Gerade Synthesizer und sowas auch verbrauchen auch nicht super viel. Und wahrscheinlich die Amps schlucken am meisten von den Hauptlautsprechern und vom Subwoofer. Mhm.
Wenn wir jetzt mal über Hardware sprechen, wenn ich mir euren Tisch so anschaue, da ist natürlich sehr viel Hardware drin, aber auch meiner Meinung nach jetzt nicht übermäßig. Also habt ihr euch da aufs Wesentliche reduziert? Oder woher kommt das? Oder würdest du sagen, da ist einfach alles das drin, was wir brauchen? Und hast du vielleicht auch so ein Lieblingsgadget?
Ja, ich würde sagen, generell, also der ganze Raum ist sehr minimal designt. Mhm. Deswegen haben wir auch ein relativ minimale Mastering Chain, wo alles drin ist, was wir brauchen für das, was wir machen wollen. Und haben uns da halt eher drauf beschränkt, wirklich die optimalen Tools zu finden und nicht irgendwie eine riesen Palette an verschiedenen Sachen zu haben, sondern die wirklich das machen, was wir wollen. Mhm. Beziehungsweise analog das machen, was wir wollen. Weil es gibt ja immer noch den Computer mit unendlich vielen Möglichkeiten. Und dann auch wirklich separiert, okay, was macht Sinn, jetzt wirklich analog zu machen und was muss nicht unbedingt analog sein. Mhm. Und ich kann vielleicht mal generell über das Routing kurz was sagen. Es läuft alles bei uns über Apogee Symphony Converter. Da haben wir zwei von. Einer ist dafür da, eigentlich nur um digital über AES die Signale in die Raumkorrektur zu schicken und wieder zurück. Und von da aus gehen dann analog noch die 12 Kanäle an die Lautsprecher raus und zwei Kanäle an unsere Mastering-Konsole als Referenz- oder DAW-Playback. Dann für die Mastering-Kette hängt über eine Digitalverbindung an der Symphony noch ein Crane-Song-Converter dran, der wirklich in und out nur für die Stereo-Chain macht. Und dann ist noch eine zweite Symphony Mark II drin, wo 16 Kanäle in Analog-Summierung gehen für Stem-Mastering. Und dann das Herzstück von dem ganzen Studio ist eigentlich unsere Knief Mastering Konsole, die auf 12 Kanal angefertigt, oder wir haben sie erst auf 10, nee, auf, ich glaube, es waren erst auf 8 Kanäle. Und dann haben wir sie nochmal modifizieren lassen auf 12 Kanäle, dass da zumindest das Monitor Routing halt wirklich analog funktioniert. Und da sind dann alle für die Stereokette alle Insert-Punkte für die Geräte drin. Und man kann halt wirklich die Lautsprechergruppen oder Lautsprecherpaare für Dolby Atmos auch super abhören.
Ah, okay.
Getrennt. Und dann haben wir noch zwei EQs. Ein EQ, der super clean ist, der Knief EXA. Dann ein EQ, der mehr färbt oder mehr Charakter geben kann, der Giraffe G 14S. Kann man auch zwischen Röhre und Solid State umschalten, um dann nochmal ein bisschen mehr Variablen zu haben. Wir haben noch so einen alten Siemens EQ, der gerackt ist, der auch gemoddet ist auf 0,5 dB Steps für Mastering und dann noch die VacuVox U23M. Das ist ein Varimu-Kompressor, der auf der Schaltung von dem Rode-Schwarz-Limiter basiert, der, glaube ich, so einer der Vorbilder auch für den Fairchild-Kompressor war. Ja, das ist eigentlich fast alles schon.
Mhm.
Sonst noch was? Okay, ich glaub, das war's.
Du weißt ja auch schon einiges.
Ja, genug auf jeden Fall.
Ja. Aber auch alles so vom Workflow her sehr optimiert, würde ich sagen, oder? Also gerade jetzt auch das etwas minimalistisch gehaltene Design des Studios, du hast es angesprochen. Ihr habt ja zum Beispiel euren Rechner, der steht auch so ein bisschen an der Seite. Also nicht dieses, was man oft jetzt eher vielleicht in einem Mixing-Studio hast, dass du vorher dir den Monitor hast, sondern vermutlich jetzt aus akustischen Gründen auch den Monitor eher an der Seite gehalten. Und was habt ihr generell denn so DAW-Komponenten beispielsweise? Verwendet ihr ein Mac-System, ein PC-System?
Wir verwenden ein Mac-Studio-System und arbeiten tatsächlich hauptsächlich in Logic.
Logic, okay.
Ja. Weil für mich ist da der Spatial Audio Workflow für Dolby Atmos einfach am fortschrittlichsten. Mhm. Also es ist teilweise noch sehr buggy mit manchen Sachen, aber halt deutlich angenehmer zu arbeiten als in Pro Tools. Für Spatial Audio. Ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, aber ist einfach richtig gut integriert schon.
Mhm.
Und gerade was die Bassstrukturen angehen und wie Multi-Channel-Kanäle gemacht werden, wie die Sends untereinander funktionieren und auch wie du schon mit den Sachen in Logic drin Rotationen oder Panning-Geschichten machen kannst, nur über Tremolos oder Multi-Channel-Delays oder sowas, ist ziemlich, ziemlich cool.
Mhm. Sonst irgendwelche Sachen in Sachen Workflow, wo ihr besonders drauf geachtet habt?
Ich glaube, wir haben von Anfang an drauf geachtet, dass wir visuell nicht so arg abgelenkt sind.
Mhm.
Weil ich das irgendwann während meinem Studium krass festgestellt habe, gerade in der Arbeit mit diesem 3D-Lautsprecher, dass wenn ich auf den Bildschirm gucke und sehe, wo dieser Punkt da langfährt und wo der Klang jetzt irgendwie herkommen sollte, ist es nicht unbedingt das, was ich wahrnehme nachher, sondern manchmal ist der Effekt, der in der Wahrnehmung entsteht, ein komplett anderer.
Mhm.
Und da ist dann so eine visuelle Ablenkung halt eher negativ. Kennt man vielleicht von EQ-Kurven oder so, wenn da irgendwie so ein Peak, dann tendiert man dazu, das direkt runterzuziehen, aber nachher macht es dann eher schlechter als besser.
Mhm.
Und das wollten wir eben von Anfang an vermeiden und wirklich Geräte haben, die vor uns sind und genau das machen, dass man eigentlich gar nicht mehr gucken muss, sondern mit geschlossenen Augen sich auf die Musik konzentriert und mehr hört als sieht, was dran zu tun ist.
Mhm.
Zum Beispiel bei dem Giraffe EQ, der hat nicht mal Steps drin und hat gar keine dB-Anzeige, wie viel du gerade boostest oder wegnimmst. Das heißt, du bist da halt wirklich komplett intuitiv eigentlich nur.
Mhm.
Und das beschreibt, glaube ich, so ein bisschen das, auf was wir wirklich Wert legen,
mhm,
dass es wirklich ums Hören geht und nicht um die grafische Ablenkung.
Ja, ich finde, das sieht man auch sehr gut auf dem Bild, wo so von hinten einmal durch den Raum durchfotografiert wurde. Man sieht so diesen Holzabsatz, der einmal rundherum durchläuft durch den Raum. Und ich glaube, bei mir wäre der jetzt vollgestellt mit irgendwelchen Deko-Elementen und Plastikfiguren und sowas. Mit
Nippes.
Ja, genau, richtig. Und bei euch sieht es halt wirklich nach einem Arbeitsraum aus, ne?
Ja, das, ich glaube, weil wir halt auch einfach so viel Zeit mit der Renovierung verbracht haben, war es dann so, okay, jetzt ist es fertig und dann ist der so clean und leer, da, ich weiß nicht, was man da überhaupt reinstellen soll. Wir haben da hinten so eine Buddha-Statue stehen, an diesem Fenster, das nicht ganz so leer ist, wo dann auch immer wieder irgendwelche Platten stehen, die Enyan gemastert hat, aber das ist eigentlich das Einzige, das hier steht. Und sonst fühlt man sich immer schlecht, wenn was rumliegt. Also so, das ist so clean ist. Zwingt dich quasi, alles aufzuräumen.
Stimmt. Genau, aber Klaus, ich sehe auch Schiebetüren von Wandschränken.
Das
also
ist richtig,
vielleicht versteckt sich ja da ein bisschen Nippes. Also bei mir wird es auf jeden Fall tun. Oder Kabel.
Nee, die sind tatsächlich das Akustikmaterial drin. Die hatten da früher Unterlagen drin, glaube ich. Halt immer ihre Bewertungen und Hörprotokolle und sowas. Aber die haben natürlich, dadurch, dass sie leer sind, ein bisschen angefangen zu resonieren. Und dann haben wir da Akustikmaterial rein und so ein bisschen Gummierung dran, dass sie nicht mehr vibrieren.
Ja. Witzig. Klaus, vielleicht kannst du deine Schränke dann auch kannst du die Plastikfiguren entsorgen und Akustikmaterial reinmachen?
Nein.
kommen wir noch zur letzten Frage, mehr oder weniger. Was unsere Community natürlich interessiert, ist auch Kosten in Finanzierung. Wir haben jetzt viel über sehr, sehr hochwertiges Equipment gesprochen. Wir haben über den Ausbau der Studioakustik gesprochen, wo es auch um Planung geht, um Materialien, Anschaffungen. Was kannst du uns dazu sagen? Wie lief's bei euch? Wie lief das ab? Auch vielleicht was über die Finanzierung, was die Finanzierung angeht. Und was für einen Tipp hast du da an alle, die jetzt auch ihr Studio ausbauen wollen?
Generell, wir haben einfach mal angefangen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Einfach mal anfangen und dann gucken, wie man hinkommt. Weil wenn man erst sich überlegt, oh Gott, das wird jetzt so teuer und wo kriege ich überhaupt dieses Geld her, dann wird es schwer. Und wir haben halt angefangen, Planung zu machen und zu gucken, Kostenaufstellung zu machen und so weiter. Und dann versucht erstmal Förderung ranzukriegen, auch vom Land Berlin. Da gibt es so eine Investitionsbank. Aber die fanden dieses Projekt nicht innovativ genug. Ich weiß nicht, ob sie wirklich verstanden haben, was wir da machen, aber auf jeden Fall wurde es abgelehnt. Dann haben wir erst probiert, das über eine Bank zu machen, haben dann aber glücklicherweise einen Privatinvestor gefunden, der das machen wollte. Beziehungsweise ist es eigentlich ein Privatkredit dann nachher, den wir aufgenommen haben. Haben aber halt die ganze Planung auch so gemacht gehabt und probiert halt überall, so gut es geht, Kosten zu sparen. Da sind wir viel eben mit Freunden oder Bekannten gearbeitet, die uns halt gute Preise gemacht haben oder uns einen Gefallen getan haben. Und dann aber auch an die Firmen rangegangen, mit denen wir wirklich gerne arbeiten wollen, weil wir überzeugt waren von den Produkten und gefragt, so kommen wir da irgendwie zusammen, gibt es da eine Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten könnten. Und können die uns dann mit Preis entgegenkommen, was dann am Ende, glaube ich, auch das so möglich gemacht hat, das zu balancieren, was geht.
Und okay, das heißt,
was können wir uns leisten?
Ihr wart dann auch mit Guidehain im Kontakt. Du hast auch erzählt, dass ihr mit Sonic Sales, also dem Vertrieb von Apogee, auch kooperiert habt, mit dem ihr auch einen Workshop gemacht habt, ne? Mit Bob Clearmountain.
Ja, mit Sonic Sales sind wir. Ja, über Bob Clearmountain hat so eine Dolby Atmos Mixing Tour gemacht dieses Frühjahr und die haben Raum gesucht, wo sie das in Berlin machen könnten und dadurch kam der Kontakt und seitdem haben wir natürlich auch hier Apogee Converter, sind auch sehr happy mit denen. ja, Guidehain auch eben. Dadurch, dass die so eine lange Geschichte mit dem Funkhaus haben, hat der Gründer sich natürlich, der hat sich daran erinnert, dass er hier die Lautsprecher damals selber eingebaut hat und war dann ja klar, also er will hier auch wieder Guidehain-Lautsprecher drin haben und die supporten auch wirklich gern so Projekte, vor allem wenn man halt von den Produkten überzeugt ist, finde ich das immer jetzt nicht unbedingt ein Problem, da dann eben Marketing-Kooperationen oder zu gucken, wie man sich gegenseitig unterstützt, ist doch irgendwie bei der Audio-Community oder bei den Tontechnikern noch relativ verbreitet, würde ich sagen, in Deutschland zum Glück.
Und wahrscheinlich wurdet ihr auch von Dolby unterstützt?
Nee, von Dolby wurden wir nicht unterstützt, aber die haben uns zertifiziert irgendwann.
Genau, das meinte ich, ne? Die machen ja dann genau. Diese...
Ja, die kommen dann vorbei und machen die Messung und gucken noch, was man wo optimieren kann. Da waren wir aber durch die Beratung von Peter Dietz hier, der die Raumoptimierung mit dem Trinhoff, also der ist der Trinhoff-Vertriebsleiter für Deutschland, waren wir da schon relativ gut. Also da gab es nicht mehr wirklich was zu meckern. Ich glaube, wir haben irgendwie ein, zwei Sachen ein bisschen nachgebessert noch.
Eine letzte Frage in Bezug auf Deko muss ich noch mal ganz kurz stellen. Da wurde nämlich in unserer WhatsApp-Gruppe auch schon gerätselt. Was hat es mit dem Kristall auf sich, der da auf der Konsole steht?
Mit dem Kristall?
Mhm.
Die einfache Antwort ist wahrscheinlich Deko. Die kompliziertere Antwort ist, dass manchmal die Technik einfach nicht so will, wie sie soll.
Mhm.
Und dann einfach nichts funktioniert und man weiß nicht, aus welchem Grund. Also ich komme hier manchmal her und schalte den Computer an und es kommt einfach kein Signal raus. Irgendwie hat sich gezeigt, dass mit so einem Kristall da die Quote besser wird.
Okay.
Alles klar.
Der Glaube macht's dann. Also es hat nichts HiFi-mäßiges zu tun.
Wahrscheinlich, nee.
Das war wahrscheinlich genau.
Wahrscheinlich könnte man das könnte man vielleicht mal messen, was dann wirklich die Oszillation von Quarzkristall irgendwie ausstrahlt, genau, oder auf die Erdung von dem ganzen Stromkreislauf macht oder so.
Ja, da können wir mal eine Episode machen.
Klasse. Oh ja.
Genau unser Themenfeld. Mhm. So.
Ich habe noch ein paar Kristalle rumliegen, die muss ich eigentlich mal verteilen, das sieht wirklich schön aus.
Genau, kommen wir zum Schlussstatement. Welchen Tipp hast du denn jetzt für alle da draußen, die gerade überlegen, sich ein Studio zu bauen oder beziehungsweise sich vielleicht auch gerade im Studiobau befinden? Was war für dich so die wichtigste Komponente oder vielleicht auch das größte Learning? Und bitte verzeiht mir dieses Wort.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist definitiv Strom. Der wird gerne unterschätzt, weil am Ende läuft alles über den Strom und wenn der Strom nicht stimmt, dann kommen nachher einfach immer nur Probleme. Also wenn man noch nicht angefangen hat oder gerade am Anfang ist die Stromoptimierung wirklich, glaube ich, eins der dankbarsten Themen und es ist auch nicht so teuer. Also jetzt im Vergleich zu dem ganzen Audio-Equipment oder Lautsprechern kann man da wirklich schnell was machen. Und sonst bin ich auch generell immer so der Meinung, ein Raum muss jetzt nicht komplett perfekt akustisch linear sein, sondern unser Gehör ist so ausgelegt, dass er den Raum rausfiltern kann. Also du kommst in den Raum, du weißt, wie der Raum sich anfühlt und klingt und dann kriegt man auch ein relativ gutes Gefühl dafür. Deswegen rate ich einfach immer, das zu machen, was geht und immer zu gucken, wo kann ich was besser machen, wo kann ich irgendwie das Optimale rausholen und dann am Ende ist es immer eine Geschmacksfrage, was Lautsprecher und Technik angeht. Man muss einfach das planen oder viel testen, A, B vergleichen und dann wirklich eine Entscheidung treffen, ja, das ist für mich perfekt, das klingt gut für mich, da kann ich gut mit arbeiten, da bin ich schnell mit und es fühlt sich gut an und nicht nur unbedingt auf die Industriestandards immer gehen, weil ich glaube, das ist so einer der Punkte, die wir hier dann irgendwie, das ist uns irgendwann aufgefallen, so, wir machen eigentlich relativ viel anders als andere. Wir haben keine ATC-Lautsprecher, wir haben keinen Massive-Passive-EQ, aber hat für uns einfach nicht gepasst. Das war, vielleicht arbeiten wir auch nicht in dem Genre, wo sowas jetzt unbedingt sinnvoll ist. Mhm. Aber es war für uns, ja, es hat sich alles so ergeben, weil wir wirklich gesagt haben, okay, das klingt gut, das wollen wir haben, mit dem können wir gut arbeiten.
Okay, cool. Danke dir. Dann würde ich sagen, Klaus, ich übergebe ab an dich.
Genau. Wir kommen zu unseren Typfragen. Das heißt, ich stelle immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden, aber nichts begründen. Normalerweise fangen wir immer mit Mac oder PC an, aber das hast du ja schon beantwortet. Ihr seid Mac-User, ne? Deshalb die nächste Frage für dich, 1176 oder LA2A?
Kann ich nicht beantworten. Entweder oder gibt's da für mich nicht. Es sind zwei komplett unterschiedliche Sachen.
Alles klar. Analog oder digital?
Genau so eine Frage.
aber nur so Fragen.
Ich würde sagen digital, weil flexibler. Mhm. Am Ende, wenn ich entweder oder entscheiden muss.
Ja. Dann natürlich die weltbewegende Frage, die ihr bestimmt in eurem Mastering-Setup sehr flexibel handhaben könnt. Kommt der EQ vor oder hinter dem Kompressor?
Der EQ kommt vor dem Kompressor. Mhm. Aber wir können es auch umstellen. Mhm. Theoretisch. Aber wir komprimieren auch meistens nicht so viel.
Okay. 44,1 kHz oder 48 kHz?
48, wenn man besser auf 96 upsamplen kann.
Mhm. Vinyl oder CD?
Vinyl, einfach Nostalgie. Ich mag es, zu Hause Platten aufzulegen.
Mhm. U47 oder U87?
47, definitiv.
Mhm. Früh raus oder spät ins Bett?
Früh raus, immer.
Okay.
5.30 Uhr aufstehen.
Boah!
Respekt. Ja, ich habe einen Sohn. Okay. Ich habe einen Sohn und der schläft dann noch und dann habe ich morgens irgendwie so meine 1-2 Stunden für Meditation, Yoga. Mhm. Das ist gut.
Alles klar. Abschließend.
Wann schießt du auf? Ja. Um 5? Nee, was?
5.30 Uhr.
5.30 Uhr.
5.30 Uhr, ja.
Ah, okay. Mhm. Ja, bei mir ist 6. Aber ja, Klaus, das ist für dich.
Da gehe ich ins Bett.
So ungefähr, ja.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Abschließend Wein oder Whisky?
Ich trinke keinen Alkohol.
Gute Entscheidung.
Genau, dann kommen wir zum Workflow der Woche. Gibt es irgendein Tool, was du innerhalb der letzten Woche besonders oft genutzt hast? Also es muss auch nichts, was mit, muss jetzt nicht direkt mit der Musikproduktion zu tun haben. Es kann auch irgendwas Organisatorisches sein. Es kann sein, ja, eine neue Ordnerstruktur angelegt oder irgendwie Datenaustausch über Dropbox, ein Monday-Board angelegt für gewisse Tasks und. Also fällt dir da auf Anhieb was ein? Ansonsten können Klaus und ich haben da auch was vorbereitet. Wir könnten einfach mal unsere Sachen raushauen, wenn du noch ein bisschen überlegen möchtest.
Ich habe von PSP relativ viele Plugins jetzt angefangen auszuprobieren und da vor allem dieses Aural Control Plugin für Spatial Audio Mixe, wo du halt wirklich alle Multichannel-Kanäle mit so Basic Tools in einem Fenster verfügbar hast, das macht es auf jeden Fall vieles leichter in dem Multikanal-Dschungel.
Sehr cool. Ja, cool. Mhm. Klaus, was hast du dabei?
Ich habe in den letzten Wochen ja immer öfters mal über die Sachen von Aiken Digital gesprochen, hatte mir jetzt im Black Friday auch mal das komplette Bundle geholt und bin jetzt sehr happy, unter anderem auch mit dem Dialog Extract Plugin, was einfach so ein bisschen dafür ist, um halt alles, was nicht Sprache ist, aus einem Signal rauszufiltern. Also da hatte ich zum Beispiel gestern wieder ein Podcast-Editing, wo einfach im Hintergrund ein Krankenwagen vorbeigefahren ist. Dann haust du das Plugin rein in den Kanal und ist er halt weg, ne? Und vorher sonst immer extra dann in Spectral Layers oder in RX reingehen und dann siehst du dann im Hintergrund wunderbar so diese Wellen vom Krankenwagen, also immer die zwei Töne, die so rauf und runter hüpfen, musst die rausradieren und das kann man sich damit eigentlich sehr gut ersparen, wenn es jetzt halt nicht zu laut ist, ne? Dann hat das eigentlich sehr wenig Nebeneffekte.
Ja, cool. Ja, ich habe Cymatics Memory dabei, ist ein kostenloses eine kostenlose Shallow Water Emulation. Also das war mal so eine Tretmine, ne? Also macht sehr, sehr coole Oldschool Sounds. Den Link dazu packe ich euch mal in die Shownotes. Ich habe es heute Morgen tatsächlich einfach mal auf einer Hi-Hat angewandt, um da die ein bisschen so zu noisen oder ein bisschen abzuschwächen, weil die ganze Zeit so ultra aggressiv war. Und es ist so ein bisschen wie dieses RC20, also von XLN Audio. Man kann da so ein bisschen Modulation machen, einen Chorus machen und so. Also das Audiomaterial sehr, sehr schön verbiegen. Also ich packe euch den Link auch in die Shownotes beziehungsweise hier mal in die Kommentare.
Sehr gut.
So,
dann kommen wir zu unserem Referenztrack. Und zwar haben wir eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und Jan, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist besonders toll gemischt, gemastert, spezielles Arrangement oder besonderes Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt?
Ich höre gerade relativ viel für Referenz den Tar-Soundtrack von den Hildur Guðnadóttir gemacht hat von dem Film. Mhm. Und da vor allem den Song Mortar, das ist vom London Contemporary Orchestra, glaube ich, eingespielt. Hat ein Bekannter von mir, Francesco Donadello, aufgenommen und produziert. Der war vor ein paar Wochen hier im Studio und hat das irgendwie Referenz gehört, eben auf dem Atmos-System. Und der ist für ein Atmos-Song, für das Genre, also eigentlich Classic oder Contemporary, wirklich eins der besten, die ich seit langem gehört habe, würde ich sagen.
Sehr cool.
Super spannend gemischt.
Mhm. Wunderbar. Marc, was hast du
da? Hatte ich den schon mal drauf?
Nee, hast du noch nicht. Du hast nur drüber gesprochen.
Viele würden jetzt über mich lachen oder über mich grinsen. Ich habe tatsächlich Echt weinst du dabei, weil ich ja diese Doku auch angesprochen habe von Echt. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Fan der 90er. Freischwimmer kam 1999 raus, also das Album. Produziert übrigens von Franz Blaser. Erreichte Platz 7 in den deutschen Charts. Und so rückblickend muss ich echt sagen, das war für mich damals jetzt so eine der most underrated Bands. Also die hatten schon künstlerisch was drauf. Also auch so lyrisch. Teilweise echt gute Sachen. Vieles haben sie auch nicht selber geschrieben. Aber wenn man sich jetzt so den Track anhört, Streichorchester drin, was sich immer weiter steigert. Was ich auch ziemlich cool fand, ist diese Low-Cut auf dem Beat einfach mal durchziehen. So, ja. Diese sehr intime Stimme und es bringt mich irgendwie zurück auf die Couch als Teenager, vollgepackt mit Liebeskummer und Herzschmerz. Und erinnert mich an diesen Film Crazy. Kennt ihr den?
Ja. Ich habe ihn leider nie gesehen.
2000 raus. Das muss man sehen. Mhm. Wo jetzt bist du wahrscheinlich zu alt dafür. Das ist ein Oldie.
Ja.
Was hast du dabei? Ja. Du hast ja auch was von deinem, oh Gott.
Ja, auch
was von schon, ich glaube, den haben wir schon drauf.
Nee, den haben wir noch nicht drauf.
Doch.
Haben wir?
Ich glaube, ich habe den. Ich glaub,
nein.
Schon, ich glaube, ich habe den. Doch, ich habe den mal draufgepackt.
Nein. Ich bin
100%ig sicher.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Ernsthaft? Nein, haben wir nicht.
Ich glaube schon.
Haben wir nicht.
Aber dann hast du es vergessen. Ich habe dir den.
Nein, da haben wir noch nie drüber gesprochen. So. Und wenn, sprechen wir nochmal drauf, weil so geil ist der Song. Wir sprechen über Freestyler von den Bombfunk MCs. Ja, 1999. So. Und zwar.
Ich dachte, meins wäre peinlich.
Also an dem Song ist absolut nichts peinlich. Das ist ein großartiger Track und hat auch.
Nee, du hast ja recht.
Eine Welle von, ja, Breakbeat-orientierten Songs eingeleitet damals. Es kamen zig Tracks irgendwie über 1 bis 2 Jahre danach, die genau in diesem Stil waren, aber längst nicht den Erfolg erreicht haben, war in über 10 Ländern Platz 1 und kam so aus dem Nichts heraus. Also war einfach da und hat für kurze Zeit ein neues Genre eingeleitet. Eine finnische Produktion, geschrieben von Raymond Ebanks und JS16. Und ja, es ist eigentlich dieses relativ minimalistische Arrangement, wo es halt hauptsächlich über gesampelte Drums, irgendwelche Breakbeats geht und du hast dann dieses typische Arpeggio, was dann im Refrain durchläuft, aber ansonsten ist da gar nicht so viel. Und trotzdem, der ist ein Ohrwurm, der ist halt eingeschlagen und hat dann für eine Zeit lang voll den Nerv getroffen.
Cool. Ja, total. Aber ich glaube, danach kam auch nichts mehr von denen, oder?
Doch, die hatten noch ein paar erfolgreiche Singles. Die hatten noch 2 Alben, die ganz gut gingen.
In Stereo, stimmt.
In Stereo, das war ein super Album.
Dieses Album, ne?
Ja, das war richtig genau. Cool. Und ich glaube, also insgesamt 6, 7 Singles haben sie gemacht. Und ja, keine so erfolgreich wie Freestyler, aber war gutes Zeug dabei.
Okay. Ja, cool, dann sind wir auch schon am Schluss angelangt. Jan, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und hier das alles mitgemacht hast.
Gerne, danke euch auch.
Danke dir.
Ich fand es extrem spannend.
Total.
Also auch wenn es teilweise so ein technisches Thema war, fand ich, hast du das echt sehr, sehr gut erklärt und veranschaulicht und sehr praxisnah auf jeden Fall. Das fand ich extrem, extrem cool. Und
das freut mich. Wenn es noch Fragen gibt, sind wir auch jederzeit über Instagram oder so erreichbar.
Genau, das wäre jetzt auch Community. Die nächste Frage gewesen. Wo findet man dich denn da?
Ihr findet unser Studio unter Urbix Music auf Instagram oder auf unserer Homepage gibt es, glaube ich, auch ein Kontaktding, wo unsere E-Mail-Adresse drauf ist. Mhm. Ja, da findet ihr mich und auch meine Frau Ann Young.
Alles klar, ja super. Alles klar, dann vielen, vielen lieben Dank an dich und
danke euch auch.
Vielleicht sehen wir uns mal nochmal.
Das wäre super.
Ja, hoffentlich.
Alles klar.
Danke dir, Jan.
Dann mach's gut, ja.
Mach's gut, tschüss.
Schönen Tag euch noch, ciao.
Gleichfalls, ciao. Ja, super Typ.
Absolut. Und krasses Studio und einfach auch krasses Wissen, was drumherum einfach alles geschehen ist, wie er das aufgebaut hat, alles so quasi in Eigenregie. Wahnsinn.
Ja, mich fasziniert auch diese Historie einfach,
total.
Das Funkhaus. Und da fand ich auch mal die Superbooth statt.
Ja.
Das fand ich echt, das war echt ein Highlight. Also für so ein Event war das echt mega.
Mhm.
Also
ja, mega.
Jo, was haben wir noch?
So.
WhatsApp-Gruppe war viel los, ging viel um Kristalle, haben wir jetzt gelernt.
Genau.
Oder gehört.
Ja, ich glaube, ich sollte wirklich mal die Kristalle auskramen und hier so ein bisschen verteilen. Also nicht nur für die Optik, sondern ich glaube, vielleicht macht das auch was.
Ja, bestimmt. Alleine, wenn es was fürs Gefühl macht.
Wenn es was fürs Gefühl macht.
Ein bisschen esoterisch.
Ja, genau. Oder vielleicht so, ne? Klingen die besser danach ein bisschen runder. Wer weiß.
Ja. Ich habe eine witzige Story.
Ja.
Und zwar habe ich ja auf Instagram angefangen, über Sound and Recording so Produkte zu posten, die es eigentlich nicht gibt, die so AI generiert sind.
Mhm.
Das heißt, ich überlege mir irgendwelche fiktiven Geschichten. Was hatte ich neulich? Irgendwie eine Vocal Chain mit eingebautem Vocal Tuner als Hardware. Dann wollten wir ja eigentlich letzte Woche über Choraufnahmen sprechen. Zu dem Anlass habe ich dann extra so einen Post gemacht von einem Core-Aufnahmegerät, also eine Hardware. Also es sah dann aus wie so ein futuristisches Mischpult mit so ein paar Mikrofonen vorne dran. Und im Display, witzig fand ich halt die grafische Darstellung von XLR-Anschlüssen auf diesem Display. Das fand ich relativ spannend. Und tatsächlich hat mich jetzt neulich eine Anfrage erreicht, wann dieses Produkt denn erhältlich wäre.
Das hat Potenzial.
Das fand ich echt witzig, auf jeden Fall. Das ist genauso gut wie die, wenn mir jemand erzählt, dass er sich immer Sound Recording am Kiosk holt, am Bahnhof oder am Flughafen, und es gibt uns seit 3 Jahren nicht mehr am Kiosk. So. Mhm. Aber ich sag da nichts, weil ich denke mir, ich weiß ja, was die Leute meinen.
Mhm. Ja, genau. Und vielleicht sollten wir auf irgendeinen Hersteller mal zugehen und das Ding bauen.
Ja. Und jetzt habe ich auch eine Lego-Box gemacht. Gibt es jetzt so eine, ein Plugin bei ChatGPT, wo man Lego-Boxen basteln kann. Und ich habe dann neben dem Ludwigspark in Saarbrücken, also dem Stadion, habe ich dann auch ein Tonstudio designen lassen als Lego, was ich mir definitiv für unterm Weihnachtsbaum wünsche.
Ja, das hätte was, ne?
Du hast es auch geliked.
Ja, ja, sah ja auch geil aus.
Mit ein paar Synthes noch dabei.
Immer kommen lassen.
Genau. Okay, genau. Haben wir noch Aufreger der Woche. Hast du dich aufgeregt?
Ja, ich habe mich über die YouTube-Suchergebnisse aufgeregt. Und zwar, sagen wir mal so, ich behaupte jetzt einfach mal, die Jungs, die bei YouTube die Suchergebnisse bauen oder den Algorithmus, wie einem das präsentiert wird, darum geht es. Es geht mir nicht darum, dass die Suche schlecht wäre oder sowas. Die werden sich was dabei gedacht haben. Aber was mir nicht ganz klar ist, ist, wenn ich nach was suche und kriege dann die Liste der Suchergebnisse, warum dann ich nach irgendwie 3 oder 4 Einträgen erstmal irgendwie angezeigt wird, das hast du dir schon mal angesehen, so als Blog, und das könnte dich auch interessieren. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. Also erstmal, wenn ich was suche, dann will ich ja nicht das sehen, was ich schon mal gesehen habe. Kann ich auch nicht abschalten. Und wenn ich was suche, dann will ich ja auch nicht das sehen, was mich auch interessieren könnte, sondern will ich genau das sehen, was ich suche. Also mir ist der Gedanke dahinter nicht so ganz klar. Also das mit dem, das könnte dich auch interessieren. Okay, das ist vielleicht dafür da, um, die haben direkt Panik, dass wenn nicht das gefunden wird, was man gesucht hat, dann verlässt man die Plattform oder sowas und man teasert halt irgendwas anderes an. Aber trotzdem macht das eine Suche kaputt. Das macht irgendwie, das ist ähnlich wie bei Amazon, wenn du nach einem Produkt suchst, kriegst erstmal 3 Werbeanzeigen oben drüber von Sachen, die so ähnlich sind, aber nicht das, was du suchst. Also wenn ich jetzt keine Ahnung suche nach, was weiß ich was, Philips Hue-Lampen oder sowas, kommen erstmal 3 Anzeigen von irgendwelchen China-LEDs und dann kommt das, was ich suchen will. Also ich gehe da auch nicht in den Mediamarkt und sage, ich hätte gern, keine Ahnung, eine Miele-Waschmaschine. Und dann sagt er, jo, alles klar, aber vorher gehen wir noch bei Bosch vorbei und wir gehen noch bei Siemens vorbei und dann gehen wir zu Miele. Also ist mir nicht ganz klar sowas. Wenn man es abschalten könnte, wäre doch super, aber so.
Ja gut, das ist ja bezahlte Werbung, ne?
Ja, aber bei YouTube ist das ja nicht so. Also da ist ja wirklich, das könnte dich auch interessieren. Irgendwelche anderen Videos, ne, die so ein bisschen damit zu tun haben und vor allen Dingen auch Sachen, die ich schon gesehen habe. Warum sind die in meiner Suche drin?
Ja, die wollen dich ja lange auf der Plattform halten, wie du schon sagst. Wenn du dir mehr Werbung, mehr Videos anguckst und dadurch halt auch mehr Werbung siehst, mehr Werbung, die dir ausgespielt wird, also verdienen die da mehr dran.
Aber sie würden mich ja eher drauf halten, wenn ich schneller das finde, was ich suche.
Wieso? Dann findest du ja das direkt und guckst dir dann nur das an und bist dann weg.
Nee, eigentlich nicht. Also so benutze ich es nicht. Also die Sachen, die mir vorschlagen da drin, also ich gucke ja nicht noch mal ein Video, was ich schon mal gesehen habe. Also gucke ich schon, aber jetzt nicht, wenn ich was anderes suche. Das ist ja irgendwie Quatsch.
Und naja, das doch, da steckt schon ein
Algorithmus. Natürlich steckt da irgendwas hinter.
Der klar, denen, ne? Geld einspielt.
Ja, ja. Also da ist ein System hinter und die haben sich da auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht. Nur mir ist es nicht klar, ich würde es gern verstehen.
Und es liegt an deinem Suchverhalten auch, ne?
Vielleicht, ja. Also vielleicht muss ich irgendwie da so einen ganz komplizierten Suchstring mit irgendwie minus dem und dem Begriff reinhauen und sowas, dass genau nur das angezeigt wird. Aber ja, ich finde, Suchmaschinen werden nicht unbedingt besser.
Was mich nervt, ist bei der Zone, ey, dass da jetzt mir Werbung ausgespielt wird. Die werden immer teurer, weil die sind im Abo und dann wird da jetzt auch noch Werbung ausgespielt. Bei Amazon Prime kannst du wenigstens die Werbung überspringen, was ich aber auch irgendwie geil finde, die spielen Werbung ein und dann kannst du die Werbung überspringen. Naja, aber mein Aufreger der Woche, ich glaube, du hast dich jetzt genug aufgeregt.
Ja, ich habe mich genug aufgeregt.
Mein Aufreger der Woche ist Kobus. Ich weiß nicht, ich habe es schon mal erwähnt. Hier ist diese Plattform, auf der ich meine Referenztracks runterlade in einer High-Res-Qualität. Und dann konnte man immer die Tracks so für 2,49 Euro oder 1,39 Euro, je nachdem, downloaden. Und jetzt gibt's da, muss man Guthaben machen. Das finde ich voll nervig, einfach. Hey, das sind dann so Plattformen, dann hast du da 50 Euro Guthaben liegen und wirst sie wahrscheinlich nie verbrauchen. Und irgendwann nutzt du die Plattform wahrscheinlich gar nicht mehr und dann liegt das Geld da einfach brav. Mhm. Das ist wie bei meinem Abo bei den Kölnbädern, das ich vergessen habe. Als ich das habe. Und das habe ich erstmal nochmal reanimiert. Aber ja, das finde ich echt. Ja, finde ich irgendwie nervig.
Ja.
So. Also diese ganze Abo-Modelle oder nach Guthaben gibt es bei Lime jetzt auch, also diesen Elektrorollern. Also ich bin halt hier in der Stadt, ist es halt mega praktisch, weil die überall rumstehen. Klar, eigentlich darf man Menschen so Dinger gar nicht irgendwie an die Hand geben, weil sie nachher bei irgendjemandem im Garten stehen oder einfach vor die Tür gestellt werden oder auf irgendwelche Parkplätze und so. Aber ich nutze sie sehr, sehr auf eine sehr seriöse Art und Weise und eine verantwortungsbewusste, und das finde ich ja super. Aber da kann man sich dann auch so Bundles kaufen, irgendwie für 8 Euro. Und dann musst du halt innerhalb von 2 Stunden, musst du die abfahren. Mhm. Aber manchmal macht das halt einfach keinen Sinn und es gibt dann halt keine Alternativen. So. Mhm. Und ja, da finde ich immer, passt doch mal diese ganzen Modelle an, aber ich habe keine Idee. Aber egal. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr auf Abo-Modelle.
Ja, aber das werden nicht weniger werden.
Und nee, das ist mir schon bewusst.
Ja.
Also, Sound and Recording Abo.
Genau.
Das ist das einzige Abo. Das ist ein
sinnvolles Abo, absolut. Genau.
Genau. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes.
Ja. Wofür ich auch ein Abo abschließen musste, das ist die Überleitung zum Offline-Modus. Allerdings erstmal die 30 Tage Testzeit nutzen werde und danach werde ich das Abo auch abbestellen. Ist für RTL Plus, weil, wie letzte Woche schon erzählt, gucken meine Frau und ich jetzt die neue Pumuckl-Serie, die seit Montag da ist und die wirklich geil ist. Also die ist so liebevoll gemacht. Also wer früher als Kind gerne Pumuckl geguckt hat, angucken. Einfach für den Nostalgie-Flash. Wirklich schön gemacht. Und es gibt dazu auch 2 Doku-Folgen, auch auf RTL Plus. Und die sind sehr, sehr empfehlenswert. Einfach um zu schauen, gerade wie der Kulissenbau vonstatten gegangen ist, weil das Originalhaus von Meister Eder ist ja abgerissen worden. Das heißt, die haben da in einer Industriehalle quasi diesen kompletten Hinterhof mit der Frontansicht der Schreinerei nachgebaut, inklusive halt gigantischer Beleuchtung oben drüber, um verschiedenes Wetter zu simulieren, mit Schnee, mit Regen, mit keine Ahnung was allem. Und auch wie die halt diesen, ja, im Endeffekt dreckigen Hinterhof simuliert haben, Knaller. Also da ist wirklich richtig schöne Arbeit reingeflossen, toll geworden. Das Einzige, was momentan irgendwie ein bisschen komisch ist, ich weiß aber nicht, woran es liegt, also ob das irgendwo ein Bug vielleicht in der App ist oder sonst irgendwas falsch eingestellt ist. Ich hatte ja davon erzählt, die haben die Stimme von Pumuckl KI generiert, mit ja, der Originalstimme von Hans Klarin gefüttert, sodass es quasi die Stimme des neuen Sprechers gibt und die KI generierte von Hans Klarin. Und momentan kippt das immer mal wieder hin und her. Also du hast ja, als ob der Satzanfang ist von Hans Klarin und das Ende ist vom anderen Sprecher. Und ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Also es ist, sagen wir mal, 80% ist Hans Klarin, aber zwischendurch ist dann mal der andere Sprecher zu hören. Und das ist ganz merkwürdig. Aber ich vermute mal, dass es ein Bug ist gerade.
Okay.
Normalerweise hätte ich auch gedacht, du kannst irgendwo die Tonspur wechseln, aber die Option habe ich noch nicht gefunden. Also die RTL Plus App ist sowieso, die stürzt auch mal ab.
Okay. Ich muss mir jetzt so ein Wow-Abo machen. Also, ich weiß nicht, kennst du das? Hast du auch schon wahrscheinlich gesehen.
Ne? Ich werde von der Werbung erschlagen, ich weiß aber gar nicht, was es ist.
Ja, es ist eigentlich so, ich glaube, da läuft einfach das Sky-Programm.
Aus dem Hochdruck
gefühlt. Das muss ich jetzt abonnieren, damit ich DFB-Pokal auf dem Fernsehen gucken kann.
läuft das nicht auf der Zone, oder? Ich dachte, da läuft alles, was Fußball ist.
Nee. Das ist geil. Gestern. Also da läuft das Bayern-Spiel, läuft irgendwie auf Amazon Prime, die Konferenz, und die restlichen Spiele laufen auf The Zone. Und DFB-Pokal läuft dann nur auf Sky oder Wow und nicht auf The Zone. Und ein freies Spiel gibt's dann immer im Free-TV und das wird dann auch nur im Free-TV gezeigt. Also bei mir ist das immer bei jedem Spiel Spielinfo und dann gucken, wo guckt, also bei Kicker, ne, gibt's die App, gehst auf das Spiel und dann kannst du sagen Spielinfo und da steht dann, wo du es gucken kannst und dann sind da die ganzen Sachen aufgelistet.
Das ist super nervig. Das heißt, du musst dann irgendwie auch 3 Abos haben, um alles an Fußball gucken zu können?
Ja.
Oh, das ist auch nicht so billig, ne?
Nee, Magenta Sport habe ich dann für dritte Liga. Da habe ich irgendwie
Special Interest.
Dieses The Zone und dann, wow, aber das bestelle ich nach dem DFB-Pokal, bestelle ich das wieder ab.
DFB-Pokal ist wahrscheinlich jetzt auch hauptsächlich deswegen, weil es aber noch drin ist, ne?
Ja, genau. Je nachdem, welches Spiel jetzt im Viertelfinale übertragen wird, also wenn Saarbrücken gegen Gladbach spielt und das im Free-TV kommt, dann würde ich das auch sofort wieder abbestellen.
Ja. Ist das jetzt schon fest, dass die gegen Gladbach spielen?
Ja.
Geil. Also ist ja das, was wir uns letzte Woche gewünscht haben.
Ja, war, also eben mein Wunsch war ja alles außer Leverkusen und Stuttgart.
Ja, perfekt.
Genau. Wann also ist machbar.
Ja.
Anfang Februar oder Ende Januar.
Ah, okay.
Das Witzige ist, das DFB-Pokalspiel ist auch wieder eingerahmt von der Bundesliga natürlich. Mhm. Und Gladbach spielt danach gegen Bayern. Und es war auch so, dass nach dem Frankfurt-Spiel Frankfurt gegen Bayern gespielt hat. Mhm. Also, und ja.
Das ist ja eigentlich ein gutes
Omen, oder? Vorzeichen. Ja, so gewisse Omen, so Verschwörungstheorien und so sind damit am Start. Mhm. Und ich freue mich drauf.
Ja. Klingt gut. So.
Ja, du freust dich auch auf sehr viel Gier.
Ich freue mich auch auf sehr viel Gier, was unter anderem daran liegt, dass zum Beispiel Arturia gestern, war doch gestern, ne? Ich glaube gestern, die V-Collection X bzw. 10 veröffentlicht hat. Und das heißt natürlich mal wieder neue Plugins. Und ja, wie das so ist bei Arturia, wann kam die V-Collection 9 raus? Ich sag mal, es war vielleicht so 1,5 Jahre her, um den Dreh rum. Da kam wieder einiges Schönes, Neues zusammen, was so in der Zwischenzeit teilweise schon veröffentlicht wurde. Was es schon gab als einzelne Plugins, waren der Mini Freak V, also die virtuelle Version des Arturia Mini Freaks, eine Eigenentwicklung von ihnen, der auch vorher nochmal groß geupdatet wurde, zusammen mit dem Firmware-Update für die Hardware. Und Acid V, was quasi eine 303-Emulation ist. Die gab es beide vorher schon, die sind jetzt mit in die Collection reingekommen. Gleiches gilt für die Augmented-Serie, nämlich Augmented Brass, Augmented Grand Piano und Augmented Woodwinds. Da durfte ich auch an Presets mitarbeiten, die sind jetzt auch mit drin. Und noch ganz neu dabei ist jetzt eine CP70-Emulation. Außerdem wurde der Minimoog wurde überarbeitet und ein zweites Plugin, das Wurlitzer wurde auch nochmal überarbeitet. Es gibt ein paar zusätzliche Soundpacks drin. Ja, und im Endeffekt ist es so, wenn einen irgendwelche Instrumente daraus interessieren, gibt es entsprechende Upgrade-Angebote. Ja, das ist halt immer, wenn man so in die News oder in die Forenbeiträge guckt, dann postet jeder einen anderen Preis dafür da rein, weil das sind halt immer individuelle Angebote, von welcher V-Collection man updatet oder ob man Einzelplugins schon hat oder wie auch immer. Von daher einfach mal reingucken. Es gibt ja auch einen Einführungspreis. Ich glaube, komplett neu war die immer Einführungspreis 299 mal, nicht regulär, glaube ich 499. Ich gucke mal gerade parallel bei Arturia, ob das noch stimmt.
Du hast hier irgendwie 595 reingeschrieben.
599, alles klar, dann ist sie mal angestiegen. Ich meine, sie war mal 499.
Aber Upgrade kriegst du 100 für 199 Euro.
Genau, aber das ist auch wieder abhängig von, wo du upgradest oder was du vorher schon hast. Also von daher einfach mal in den Arturia-Account einloggen. Ja, aber selbst dann 599, ich meine, die V-Collection ist mittlerweile riesig groß geworden. Also wer wirklich gute Emulationen von alten Hardware braucht oder eben jetzt halt auch mittlerweile einige Eigensachen, also wie die ganze Augmented-Reihe oder eben jetzt zum Beispiel auch der Mini Freak V, was dann ja Arturia-Eigensachen sind. Leider ist Pigments nicht mit drin, aber für den ist es auf jeden Fall ja einfach schön und liebevoll gemachte Instrumente. Vor allen Dingen die UIs sind einfach toll, die sehen super aus, die lassen sich wunderbar skalieren. Die Auswahl an Sounds, die mitgeliefert werden, ist riesig groß. Also ist eine runde Sache.
Hast du wieder Presets gemacht oder?
Nee, jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, für die Augmented-Sachen, die dabei sind, hatte ich Presets gemacht. Aber jetzt für die neuen Sachen, also wie hier den Mini-Freak oder den Acid-V leider nicht.
Okay.
So, dann gibt's noch ein bisschen was in Sachen Reverb. Und zwar erstmal, es gibt ein Update vom Valhalla Vintage Verb, jetzt in der Version 4. Hier ist das Update kostenlos für alle Besitzer der Vorversion. Und ja, wie das so ist eben, es wird einfach erweitert. Es gibt neue Modi. Da gibt es unter anderem jetzt den Modus Chamber 1979 und Hall 1984. Ja, und wer den Valhalla Vintage Warp kennt, also im Endeffekt so die Emulation von klassischen Reverbs, ja, mit dem Valhalla-Faktor drin. Der muss, glaube ich, nicht groß drüber nachdenken. $50 ist auch immer noch ein super Preis. Einfach die Valhalla-Sachen sind vom Preis her echt attraktiv und toll. Ja, und kostenloses Update. Also her damit. Und wir kommen zum SSL-Plugin der Woche, wo wir auch ein Hall haben, und zwar den SSL-Plateverb. Der, finde ich, optisch aussieht ein bisschen wie so eine Tretmine, oder?
Total. Also mich hat das Design echt überrascht, weil es komplett anders aussieht als alles, was ich vorher gesehen habe.
Mhm. Genau. Ja, es ist ein Plateverb, also wirklich Plattenhall-Emulation mit ja einigem an Parametern drumherum, einer eingebauten Ducking-Funktion. Und ich finde es interessant, dass SSL da jetzt auch noch ja, die verschiedenen Hall bedient. Der Preis von 115 €, kann man machen. Finde ich ein bisschen hoch, muss ich sagen.
Gab doch bestimmt einen Einstiegspreis für 29 oder so.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob nicht die 115 schon der Einstiegspreis sind. Aber
ach so.
Zumindest ist das der aktuelle Preis. Ich gucke gerade nochmal sicherheitshalber. SSL Plateverb. Bevor ich hier was Falsches erzähle, doch, 115 €, aber das scheint auch der normale Preis zu sein. Dann weiß ich gar nicht, ob es überhaupt einen Einführungspreis gerade gibt.
Okay, wundert mich.
Ja, also ich weiß nicht, ob man 115 € heutzutage noch für einen Plateverb verlangen muss, es sei denn, er ist jetzt ganz extrem ausgefallen. Wie würdest du das sehen?
Ja, ich meine, wir haben vorher über den Valhalla gesprochen. Mhm. $50 ist quasi dann ein No-Brainer.
Ja.
115 €, ja, ich müsste ihn mir anhören, genau. Aber ich bin da, was Hall Plugins angeht, auch echt sehr, sehr gut versorgt und gut ausgestattet.
Ist das nächste Ding, also es kann gut sein, dass man schon irgendwo einen schönen Plateverb rumliegen hat. Ne?
Ich habe mir aber neulich nochmal überlegt, ich habe mir ja viele Channel Strips von SSL besorgt, ja, die auch echt übersichtlich sind, die eigentlich alle Komponenten enthalten, also wie Kompressor, EQ, was auch immer, ja, auch Reverb und dieser ganze Quatsch. Mhm. Das Ding ist bei mir dann, wenn ich es habe in so einer Chain, nutze ich auch alles. Mhm. Aber wenn ich jetzt quasi mit einzelnen Komponenten arbeite, dann nutze ich eigentlich weniger. Und manchmal frage ich mich, wenn ich das Ding jetzt öffne, brauche ich das eigentlich alles? Mhm. Also aber es sind mega gute Plugins, ne? Das will ich damit gar nicht sagen. Aber oft komme ich dann tatsächlich auch noch schon mit weniger Plugins oder mit einzelnen Komponenten an ein Ergebnis, an ein gutes Ergebnis. Also ich habe jetzt noch nie den Vergleich gemacht, ob es dann mit einer anderen Herangehensweise ein besseres Ergebnis am Ende gäbe. Mhm. Aber das fällt mir schon auf beim Arbeiten mit diesen Channel Strips. Auf der anderen Seite könnte man halt auch mal checken, wie die Performance dann beeinträchtigt wird. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wenn man diesen SSL-Kompressor aus der G-Serie da reinhaut, das raubt dir schon 50% von deiner DSP-Leistung. Dieses eine
Ding. Das ist ordentlich.
Gefühlt.
Mhm.
Naja, egal.
Ich finde sowieso, Performance ist einfach ein Ding, auch immer noch, auch wenn man heutzutage einfach Höllenmaschinen an Prozessoren hat. Aber es gibt immer noch so Plugins, die einfach so das System einfach halb voll ballern. Ne? Und dann hast du ähnliche Plugins, die das eben nicht machen. Und dann frage ich mich immer, ist es halt wirklich so dieses kleine bisschen, was da vielleicht den Unterschied macht, was aber so viel mehr Leistung braucht? Oder ist es einfach, der andere hat mehr optimiert?
Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, zum Beispiel über Autotune und so. Das gibt es ja jetzt auch alles im Stock. Und ich habe immer noch das Gefühl, also den Pitch Correction von Logic wurde ja geupdatet. Funktioniert meiner Meinung nach genauso gut wie Autotune. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Stock-Plugins weniger Performance rauben, weshalb ich jetzt das Pitch-Plugin immer benutze. Oder ich merke auch öfter, ich greife wirklich echt viel, viel öfter jetzt zu Stock-Plugins zurück, ne? So vor allem für so Elemente wie Backing-Vocals oder so. Mhm. Einfach um trotzdem noch Performance zu sparen, weil ich mir die ganzen UAD-Geschichten auf die ganzen Busse ja, einfach hau. Mhm. So, und die dann einfach voll sind, mhm, um da Sound zu machen und so. Und mir deshalb in den ganzen Einzelspuren ein bisschen Performance sparen möchte. Mhm.
Ja. Auch ein Thema, was man mal wieder ansprechen könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Gut,
aber nicht im Jahresrückblick.
Genau, das ist ein schöner Übergang. Machen wir einen Jahresrückblick? Wenn ja, wann machen wir ihn? Wir machen jetzt Terminplanung live im Podcast.
Terminplanung live, habe ich mir auch gedacht. Mhm. Also eigentlich müssten wir es am 28. machen. Dann.
Eigentlich ja. Da haben wir beide frei.
Ich habe ja heute eigentlich auch schon, Themen habe ich mir schon aufgeschrieben. Mhm. Wir könnten sowas machen wie so ein Award, Gast des Jahres.
Gast des Jahres. Oh.
Den könnten wir auf jeden Fall hier verkünden, aber auf jeden Fall so anhand der Klicks und so. Und
ja, vielleicht das können wir machen.
Schicken wir vorab die Info und die können uns dann hier so Videobotschaften schicken. Die wir dann hier so einblenden. So. Ja. Das finde ich eigentlich so witzig.
Ja, ey, warum nicht? Aber
oder die größte Fehlinvestition des Jahres.
Das stimmt. Also aber andererseits, jetzt ist natürlich auch so die Zeit, wo die Leute vielleicht auch mal keinen Bock mehr haben zu arbeiten, was irgendwie verständlich ist. Ne? Aber gucken wir mal.
Was meinst du mit Arbeiten?
Ja, vielleicht will man auch ein paar Tage mal frei machen oder sowas. Also im Sinne von jetzt nicht noch extra Videos machen und keine Ahnung was.
Ach Quatsch. Ey, wenn die uns so... Also man kann ja fragen.
Ja, was klar. Ja, sicher. Okay, aber sagen wir mal so, dann kann man den 28. ja mal ins Auge fassen. Ob das dann tatsächlich der Tag ist, werden wir sehen. Aber wir machen auf jeden Fall noch einen Jahresrückblick.
Genau, wir können auch nochmal eure Fragen aufgreifen. Also wenn ihr welche habt an uns oder generell Themen, über die wir hier mal diskutieren sollen, dann haut uns die gerne in die WhatsApp-Gruppe, falls ihr noch nicht in der WhatsApp-Gruppe dabei seid. Den Einladungslink findet ihr in den Shownotes. Ja. Also ihr müsst mich nicht immer privat anschreiben und mich fragen, wie der Einladungslink ist. Den findet ihr überall, entweder auf unserer Website oder halt auch hier in den Shownotes zu dem Podcast. Mhm.
Genau, das heißt aber nächste Woche ist kein Podcast.
Nächste Woche ist kein Podcast. Richtig. Nehmen wir ja schon auf Weihnachten zu.
Jawohl.
Deshalb wünschen wir beide euch da draußen natürlich eine schöne Weihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest.
Definitiv.
Und hoffen, dass wir euch dann im Jahresrückblick wieder hier finden können.
Genau. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Feiert schön und stressfrei Weihnachten. Hört ein bisschen Last Christmas. Und was ist dein Lieblingsweihnachtssong aktuell so?
Last Christmas ist tatsächlich mein Lieblingsweihnachtssong,
auch wenn
ich den eigentlich schon tot gehört habe, aber dieses Vocal Arrangement, ich glaube, er steht auch auf unserer Referenztrackliste, wenn ich mich nicht täusche, habe ich ihn dann mal draufgepackt, weil ich dieses Vocal Arrangement einfach unfassbar geil finde. Mhm. Also
eigentlich müssten wir so jedes Jahr den Weihnachtssong des Jahres draufpacken, ne? Also eigentlich, wenn Last Christmas schon drauf ist, wäre als nächstes dann All I Want for Christmas Is You
fällig. Ich tatsächlich auch eigentlich hier stehen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich dachte, das sei zu plakativ. Und ich hatte ja für letzte Woche oder vor zwei Wochen einen vorbereitet. Und dann dachte ich, ich packe mir jetzt den drauf. Ansonsten wäre es tatsächlich einer von den beiden gewesen, ja.
Mhm. Ja. Jedenfalls, wie gesagt, wir kommen jetzt mal zum Ende. Genießt die Zeit.
Machen wir einen Deckel drauf.
Wir machen einen Deckel drauf und das Säckchen zu. Ne? Das Säckchen vom Weihnachtsmann. Genau. Und ja, lasst euch reich
nicht
beschenken.
Nicht Ruprecht.
Genießt die Zeit.
Aber da war ja Nikolaus.
Ja. Und ich muss dich nicht fragen, wer nächste Woche kommt, denn da kommt keiner, außer der Weihnachtsmann. Wir erheben von unserem schönen Studiosofa, das präsentiert wird vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Da könnt ihr alle nochmal einkaufen kurz vor Weihnachten. Und wenn es auch nur für euch selbst ist. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an Jan einfach dafür, dass er uns sein Wahnsinnsstudio hier präsentiert hat. Wir hören uns zum Jahresrückblick. Bis dahin bleibt ihr alle gesund. Macht's gut und tschüss.
Ciao, macht's gut.